Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo verehrte Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spectral Radio mit mir und dem Timo.
Hallo.
Grüß dich, hallo.
Es tut mir leid, dass ich deinen seriösen, freundlichen, deine Ansprache direkt wieder kaputt mache.
Das habe ich mir sowieso schon gedacht, von daher ist das entschuldigt.
Ist das entschuldigt?
Ja.
Der Danny ist ganz seriös, weil wir gerade zweieinhalb Stunden über Politik und aktuelles Weltgeschehen geredet haben.
Naja.
Und jetzt, wo es trivial wird, dürft ihr mithören.
Genau. Nur falls wieder die Frage kommt, ob wir das nicht doch mal irgendwie veröffentlichen wollen. Nee. Wir nehmen es nicht auf.
Genau.
Kaffee. Oh, der Kaffee.
Kaffee, ja.
Ja, warte, ich nehme auch einen Schluck.
X.
Oh, der ist ein bisschen dünn. Ja, willkommen, liebe Leute. Wir haben heute ganz, ganz viel zu besprechen. Deswegen wird das eine richtig pickepackevolle Sendung.
Das stimmt. Und eigentlich ist es eine News-Sendung.
Kann man
quasi
so sagen.
Wieder so ein News-Roundup.
Genau.
Ja, ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sein. Und habe ich den Leuten schon erzählt, dass ich ein Rust City-T-Shirt bestellt habe?
Nein, das hast du noch nicht erzählt.
Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen.
Erzähl doch mal.
Ja. Also, wie du weißt, habe ich mir ein Rust City T-Shirt bestellt, ein Bootleg-T-Shirt. Das darf man gar nicht sagen, gibt's ja nicht offiziell. Ich habe gedacht, boah, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Kennt ihr das? Ihr sitzt so vorm Computer und denkt euch, ich schlag mich die ganze Zeit mit dem Gedanken rum, das und das zu kaufen, aber es passt irgendwie nicht. Und auf einmal ist der Moment gekommen, wo alles richtig ist und die Seiten öffnen sich und die Shops öffnen sich. Und es gibt so T-Shirt-Shops, wo Freelance-Artists ihre Designs halt hochladen und du kannst das dann oft als T-Shirt drucken. Mhm. Also das müsst ihr selbst googeln. Ich werde jetzt keine Bootleg-Seiten empfehlen hier. Aber ist auch nicht schwierig zu finden. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt hole ich mir so ein Rust City T-Shirt. Das wäre doch cool, um mal, keine Ahnung, um es so mal zu tragen, sozusagen.
Was, du wirst es tragen? Verrückt.
Ich werde es tragen, ja. Ich werde auch ein Foto davon machen, wie ich es trage, yay, im Social Media hochladen. Und dann werde ich mich freuen auf Reaktionen.
Genau, wir werden das auch im Podcast eingehend besprechen, wie du dieses Shirt trägst.
Ja. Also ich mache kein Unboxing, vielleicht mache ich ein Unseeing oder so. Ich habe keine Ahnung.
Ein Unseeing, das finde ich gut.
Nee, ich habe es jetzt erstmal gewaschen, bevor ich es zum ersten Mal anhatte.
Sehr gut.
Ja, das hat auch auffällig gerochen. Es kam schnell. Das war sehr beeindruckend. Es lief ja über so eine amerikanische Seite. Es kam schnell. Es musste noch gedruckt werden und dann hierher geschickt werden. Aber es hat tatsächlich höchstens eine Woche oder so gedauert. Also
super schnell. Dafür, dass es noch gedruckt wird.
Ja. Dann habe ich mir so ein rostiges, die Farbe des T-Shirts durfte ich mir aussuchen. Da habe ich mir so ein rostiges Rot rausgepickt. Das war irgendwie so das nächste. Braun wollte ich nicht, weil kacki.
Kacki.
Schwarz wäre deine Wahl gewesen, habe ich mir sagen lassen.
Richtig, aber das liegt auch daran, dass ich eh immer schwarz nehme.
Du nimmst immer schwarz?
Mhm.
Mhm. Ich mag schwarze T-Shirts auch total. Ich habe so viele davon, da dachte ich jetzt mal was anderes. Also habe ich mir so ein rostiges Rot genommen. Ist tatsächlich in der Ausführung gar nicht so rostig, aber hätte auch schlimmer ausfallen können, wenn es rosa gewesen wäre. Nee, es gefällt mir sehr cool. Der Druck ist hochwertig, hat ein bisschen Geld gekostet mit Versand hier. Habe ich, glaube ich, 30 Euro bezahlt.
Mhm.
Wobei so normale Nerd-T-Shirt-Preise, die liegen auch so bei 20 Euro.
Ja, das.
Also es geht. Ja, es ist jetzt nicht zu teuer gewesen. Hab mich gefreut, ja. Nee, und dann habe ich mir das angeguckt, hat ein bisschen auffällig gerochen, made in Bangladesch, also hat einen wertigen Eindruck gemacht, da haben sich die Kiddies richtig Mühe gegeben, die das in Bangladesch genäht haben. Ich hoffe, die Fabrik steht noch. Und ja, jetzt habe ich das erstmal gewaschen, weil das ist mir sicherer. Wäschst du Sachen auch, so T-Shirts, wenn die kommen?
Sofort,
immer, zum ersten Mal anziehst, immer. Weil ich glaube, das ist so voller Giftstoffe.
Ja, es ist ja auch allein, wie du schon sagst, dieser unangenehme Geruch und sowas. Ne? Das steckt ja mal in neuen Textilien drin, wenn man die gerade gekauft hat. Deswegen, also bei mir kommt auch alles immer sofort in die Wäsche erstmal.
Ja, ich traue dem nicht über den Weg. Das ist auch so, wenn ich das T-Shirt jetzt anziehe und ich laufe draußen rum, ich fange an zu schwitzen, weil es warm ist im Moment und schwül draußen, die Poren öffnen sich alle, die Giftstoffe gehen alle schön rein. Das brauche ich nicht, keine Ahnung. Aber deswegen. Nee, ich freue mich, das T-Shirt anzuziehen. Ich mache ein Foto davon und dann dürft ihr das kommentieren und Sachen schreiben wie, boah, du bist ja wirklich voll der Nerd oder so.
Du bist ja echt ein Fan, krass.
Ja.
Ich warte übrigens noch auf die Leute, die uns fragen, sag mal, seid ihr eigentlich wirklich solche Fans oder spielt ihr das nur für den Podcast? Das wäre doch mal witzig, oder?
Das ist, nee, ich interessiere mich gar nicht für Ghostbusters.
Nee.
Ich hab mir die Vitrinen vollgestellt und das Wohnzimmer mit Ghostbusters-Sachen vollgestellt, damit ich mich irgendwie ablenken kann, indem ich irgendwas jage und sammle in dieser trostlosen, düsteren, bitteren Welt.
Oh, jetzt wird's aber deep.
Ich mache 60 Hörspielfolgen als Zeitvertreib, um mich abzulenken von meinem seelischen Leiden. Und im Grunde genommen könnte das aber auch alles andere sein. Das könnten auch Star Wars Hörspiele sein, es könnten auch Star Wars Figuren sein oder Star Trek oder so. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ghostbusters ist eigentlich, finde ich, eigentlich scheiße. Jetzt muss von dir wieder sowas kommen wie, ja, ich mache den Podcast jetzt alleine weiter, der Timo ist jetzt auch raus.
Nee, mir ist das total egal, weil ich bin ja eigentlich auch überhaupt kein Fan. Ich habe ja nur die Sachen im Schrank stehen, falls mal Besuch kommt.
Ja, das stimmt. Ja, wie steht man da? Man kennt die Situation, Besuch kommt nach Hause, sagt sich, ja, wo ist denn hier das Ghostbuster-Zeug? Und dann ist man ganz schön in der Klärungsnot. Mit Popkultureller Bildung habe ich es jetzt nicht so. Und schon steht man als dumm da.
Ja, eben, das deswegen. Und was macht man, was ist naheliegend? Man stellt sich lauter Ghostbusters-Figürchen in den Schrank. So, macht doch Sinn.
Das ist
und
richtig.
Die Platten und Filme und so. Und Timo bewegt schon wieder seine Figur. Ja. Das, was ich gerade bewege, kann man wahrscheinlich nicht hören.
Sind das deine Knochen?
Nein, das ist mein Funko Stay Puft.
Oh, okay, nee, das kann ich nicht deuten. Das ist nicht der typische Kenner ist alt geworden Sound. Aber schön zu wissen, wie das klingt.
Ja, ist schön, ne? Also das wissen wir jetzt alle.
Ein bisschen geklungen, als gibst du dir so ganz flapsig Backpfeifen.
Ja, auch das mache ich manchmal, um wach zu bleiben.
ohrfeigst du dich manchmal auch?
Jetzt reden wir aber hier über Vorlieben, ne? Also ich weiß nicht, ob das so.
Nee, wenn ich irgendeinen Mist mache, dann ohrfeige ich mich manchmal. Kennt ihr das? Mach ich das nur? Wahrscheinlich mache ich das nur.
Ich glaube, das machst nur du, Timo.
Aber auch heftiger, wenn ich es verdient habe.
Jetzt wird es aber hier aber ein bisschen.
Auf den Hinterkopf steigert das Denkvermögen, deswegen bin ich so schlau. Aber auch ein bisschen zerstreut. Auf jeden Fall habe ich ein Rust City T-Shirt. Ich bin sehr froh drüber und ich kann es gar nicht abwarten, es anzuziehen. Es muss nur der richtige Moment kommen. Kennst du das auch, dass du kaufst dir ein T-Shirt, das du total cool findest, und dann magst du es aber gar nicht anziehen, bis auf bestimmte Situationen, weil du das T-Shirt nicht verschleißen willst im Alltag?
Nein, das kenne ich nicht. Also wenn ich ein T-Shirt bekommen habe, was ich mir bestellt habe, was ich haben wollte, dann, nachdem es gewaschen ist, wird es auch sofort angezogen. Also ich habe da keine Angst vor Verschleiß. Also meine Lieblingsshirts, die sind auch immer in Rotation sozusagen.
Okay, das finde ich heftig. Ich hab T-Shirts von, also Ghostbusters-T-Shirts natürlich auch, von 2004 herum.
Ui, da gab's schon Ghostbusters.
Ja, da fing das an mit dem Revival-Zeugs.
Wow.
Und die sehen fast noch wie neu aus, weil ich die halt nur zu speziellen Situationen anziehe.
So.
Ja.
Ja, ist ja auch gut so für die Shirts.
Ja, ist so. Nee, ich denke mir so, wenn ich heute zum Beispiel, ich gehe morgen raus und mache meinen Spaziergang, weil ich jeden Tag spazieren gehen muss. Und dann ziehe ich mein Rust City T-Shirt an. Ja, hat ja keiner was davon. Ich glaube kaum, dass irgendwelche Passanten kommen würden und sagen, hey, das ist doch der neue Ghostbusters-Film. Und dann ist ja quasi dieser eine Waschgang ist ja verschwendet.
Ja, okay, wenn du meinst.
Gerade bei einem T-Shirt aus Bangladesch, also.
Das hat nicht jeder.
Ja, aber das ist ja dann auch vom, wir werden sehen. Habe ich jetzt auch mit einem Turtles-T-Shirt. Ich habe mir ein Turtles-T-Shirt gekauft.
Auch noch.
Das hatte ich gestern zum ersten Mal an, habe ich mir aber schon vor 3-4 Wochen gekauft. Und gestern war der Moment, wo ich gedacht habe, ach komm, jetzt ist es dran. Egal. 10 Minuten Talk über T-Shirts. Geil.
Ja, ey du, wir haben sonst immer über irgendwelche Figurenkäufe geredet und ich finde es mal spannend, wenn wir mal über T-Shirts sprechen, die wir uns gekauft haben. Ja.
Das ist richtig. Das ist mein erstes Rust City T-Shirt. Ich habe mir aber auch gedacht, ich muss jetzt zuschlagen, weil irgendwann kommt der Moment, wo der Film wahrscheinlich seinen offiziellen Titel bekommt und dann heißt er ganz anders. Aber ist ja auch egal. Ja,
da heißt dann Rust Town.
Ich mag dieses Rust City Logo.
Ich finde das auch mega geil. Und ich bin immer noch dafür, ich wiederhole mich, ich will, dass dieser Film so heißt. Ich will es!
Ich finde das ganz vorsichtig, finde ich das nicht, aber ich finde, da muss man ganz vorsichtig sein, weil wenn man sich zu sehr auf was in was reinsteigert, könnte man, glaube ich, enttäuscht sein, wenn es anders ist. Das möchte ich auch nicht. Also ich möchte schon, das gilt für alle Theorien, die ich habe. Wir haben ja so viel schon geredet darüber, wie der Film sein könnte und was passieren könnte und wer diese Leute sind und was auch immer. Da kommen wir nachher auch noch zu.
Ja.
So sehr ich das toll finde, diese ganzen Theorien, die wir uns ersonnen haben, auch zusammen, möchte ich meinen Geist frei halten, damit ich nicht allzu enttäuscht bin, wenn es komplett anders ist. Weil das ist ja trotzdem möglich.
Ja, klar. Also, man muss ja auch immer sagen, wir wissen ja eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich mal zurückdenke an 2015, als die Reboot-Dreharbeiten im Gang waren und so weiter, da wurde ja auch schon relativ früh die komplette Story geleakt und man wusste ja direkt, wie der Film verlaufen wird. Und das war halt im Film, also im Kino, gar keine Überraschung mehr. Und das ist ja diesmal überhaupt nicht der Fall. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so bleiben wird und dass wir eigentlich gar nicht so viel zur Story oder dass uns da nicht so viel offenbart wird und wir im Kino überrascht werden.
Ja gut, wenn Kim Jong-un nicht wieder Sony hackt, dann kriegen wir weniger mit.
Ja.
Aber die sind ja jetzt mittlerweile dick befreundet, von daher.
Dick vor allem.
Ja, ich habe neulich gelesen, dass der, was hat der Präsident geschrieben? Ja, ich bin sicher, dass der Vorsitzende Kim seinen guten Freund Präsident Trump nicht enttäuschen will. Und von daher wird es wahrscheinlich auch keine Hacks geben. Zumindest keine, die veröffentlicht werden.
Richtig. Genau.
Ja, sind wir schon wieder politisch. Er sollte gar nicht in die Richtung gehen. Egal. Das ist interessant, was du da gesagt hast. Ich war nämlich damals im Kino und als ich den Reboot gesehen habe, war ich tatsächlich noch überrascht von vielen Dingen, die ich nicht wusste.
Okay. Dabei dachte ich eigentlich, dass gerade du mit deiner Newsseite und so eigentlich da auch immer Dinge erfährst.
Ja.
Und dich dann bezwangsweise auseinandersetzen musst.
Das führt jetzt zu dem Spoiler-Thema, das wir mal ansprechen wollten, worüber wir ein bisschen reden wollten. Ich würde da gleich noch mal drauf eingehen. Mhm. Zunächst würde ich halt generell mal erzählen, um was es geht. Also, oder das ist live. Also live ausgezeichnet. Nicht live gehört von euch, aber live aufgezeichnet. Ab und zu verzählt man sich und dann fängt man einfach mit dem Satz nochmal neu an. Ja, mir ist aufgefallen, dass immer mehr Ghostbusters-Fanseiten, zum Beispiel auf Facebook oder in anderen sozialen Medien, gesagt haben, wie schaut's aus? Wollt ihr Spoiler? Was sind für euch Spoiler? Sollen wir über die offiziellen Informationen berichten, die rausgegeben werden vom Studio, von dem Regisseur selbst, wenn er irgendwas postet, bei Instagram zum Beispiel. Oder sollen wir auch alles besprechen, was, was so durchliegt? Das heißt, Ecto 1 fährt vorbei und irgendwelche Passanten nehmen das mit ihrem Smartphone auf. Ist euch das zu viel Information? Welche Informationen wollt ihr haben? Sollen wir die markieren als Spoiler, sodass ihr euch das selbst aussuchen könnt? Ein Freund von mir hat geschrieben, ich bin sicher, er ist einverstanden, wenn ich das jetzt zitiere. Wer möchte eigentlich den Film noch sehen und Spaß dran haben, wenn ihn bis zur Premiere alle kaputt gespoilert haben? Das fand ich, das schlägt ja auch in diese Kerbe, ich fand es ein bisschen drastisch.
Ja.
Ich persönlich habe jetzt so, ich glaube, dass wir, das, was wir mitbekommen haben, ist noch gar nicht so viel. Und das ist natürlich, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde, wir haben noch gar nicht so viele Spoiler mitbekommen. Wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Und man muss ja auch immer unterscheiden, sind das Sachen, die eben geleakt werden? Das heißt, die kommen aus irgendwelchen inoffiziellen Quellen, werden von Leuten gefilmt oder fotografiert, die am Set vorbeilaufen. Oder sind das Sachen, die von Jason Reitman zum Beispiel selber getwittert werden? Das würde ich dann nicht unbedingt als Spoiler bezeichnen. Zumal Spoilern für mich immer ein Begriff ist, der halt damit behaftet ist, dass Details über die Handlung verraten werden, sodass ich eben nicht mal überrascht werden kann, wenn ich ins Kino gehe und dann quasi schon die Story kenne. Das ist natürlich immer grenzwertig, weil natürlich unweigerlich hat alles irgendwie, was aus diesem Film fotografiert wird, veröffentlicht wird, gefilmt wird, wie auch immer, hat irgendwas mit der Story zu tun, sodass man irgendein kleines Detail oder so schon kennt. Ne? Sei es jetzt das mit der Familie zum Beispiel. Die Familie wurde schon am Set fotografiert. Das heißt, man weiß, okay, so sieht die Familie aus und McKenna Grace sieht aus wie ein kleiner Minispengler. So, dann hat man im Prinzip auch schon einen Spoiler. Das ist halt eine schwierige Sache und ich bin mir selbst nicht so richtig sicher, wie wir damit umgehen sollen. Also was ja jetzt viele Fanseiten machen, ist ja, dass sie generell einfach vor allem eine Spoiler-Warnung setzen, was ich teilweise übertrieben finde. Aber andererseits müssen wir das jetzt vielleicht, wenn wir über News zu Ghostbusters 2020, Ghostbusters 3, wie auch immer, sprechen, dann müssen wir vielleicht jetzt auch eine Spoiler-Warnung vorweg schicken.
Ja, also wir wollen ja später noch auf was eingehen. Und das würde ich jetzt noch nicht erwähnen. Ich würde es so ausdrücken, oder ich würde es so weiter als Argument jetzt in der Diskussion verwenden. Wir wissen ja, dass das was passiert. Wir haben Videomaterial gesehen. Und ja, ich sag mal so, es ist was, es passiert was innerhalb dieses Videomaterials. Später rede ich halt noch ausführlich drüber. Und was da passiert, das ist, jetzt verhaspel ich mich komplett. Im Kopf war es noch super klar, das ist hervorragend. Die Frage ist, das ist ja nicht öffentlich kommuniziert worden. Der Regisseur hat es nicht gepostet, das Studio hat es nicht gepostet.
Ja, genau.
Da ist natürlich die Frage, wäre es nicht wahrscheinlich, hätte es nicht den größeren Impact, wenn ich das nicht gesehen hätte im Voraus, wenn ich im Kino sitzen würde und dann passiert das? Ich sag jetzt, es ist was mit dem Ecto 1, mehr sage ich nicht. Es geschieht halt was. Du weißt, was ich meine. Und ich sitze halt im Kino und denke mir, ah, cool, Ecto 1 und tralala und dann passiert was. Und ich kann durchaus nachvollziehen und ich sehe das auch so, dass der wesentlich größere Effekt es gewesen wäre, hätten wir das nichtsahnend im Kino zum ersten Mal gesehen.
Auf jeden Fall.
In dem Kontext, für den es gedacht war. Für mich ist es trotzdem schwierig, also persönlich gesehen, auf der einen Seite ist es natürlich scheiße, wenn du eine Newsseite hast und du kannst über News nicht berichten. Also das ist ja irgendwie auch der Sinn und die Leute kommen halt auch, es gibt viele Leute, die wollen sich nicht spoilern, aber viele Leute wollen halt einfach auch Bescheid wissen und mitbekommen, um was es geht. Und das heißt, irgendwie muss ich ja drüber berichten, ich muss halt eine Spoiler-Warnung vorneweg dranhängen, weil viele Leute sind auch halt sensibel, was ich nachvollziehen kann, was ich verstehen kann aus diesen Gründen. Aber persönlich finde ich es auch so schwierig, mich da zurückzuhalten. Also ganz ehrlich, wenn jetzt das Drehbuch leaken würde, ich weiß nicht, ob ich dafür garantieren könnte, dass ich das nicht lesen würde.
Ich würde es in jedem Fall lesen. Also das.
Ja, aber damit entkräfte ich die Wirkung des Films, auf den ich so lange gewartet habe, ja total.
Also sagen wir es mal so. Also ich kann, das muss ich immer vorwegschicken, weil ich da oft missverstanden werde. Ich kann jeden verstehen, der sagt, er möchte sich die Überraschung nicht verderben. Und ich finde das auch gut, weil ich grundsätzlich kann das nicht, weil bei mir siegt immer diese Neugier. Aber es passiert mir auch nie, dass ich mich davon irgendwie, dass ich mir das irgendwie entmystifiziere oder dass ich mir die Überraschung nehme. Ein Beispiel, als The Dark Knight gedreht wurde. Da war ich in der Zeit auch sehr viel in den betreffenden Foren unterwegs und habe viel drüber gelesen und ich habe das auch sehr intensiv verfolgt. Und da wurde auch zum sehr frühen Zeitpunkt schon die komplette Story geleakt, die ich mir auch komplett durchgelesen habe. Und dann habe ich den Film im Kino gesehen und trotzdem hat der Film auf mich so einen Effekt gehabt und ich war so geflasht von diesem Film. Also selbst wenn ich eine Story kenne, dann kann der Film mich überraschen, weil ich trotzdem nicht weiß, wie setzen sie das denn bildlich um, so. Und das ist halt auch mal so eine Sache. Und deswegen würde ich, wenn jetzt wirklich die Story zum neuen Film geleakt werden würde, ich könnte mich nicht zurückhalten. Ich würde es lesen, gebe ich auch offen zu. Aber ich glaube nicht, dass mir davon die Überraschung flöten geht, weil ich dann nämlich auch weiß, geil, das und das passiert, das möchte ich auf jeden Fall auf der Leinwand sehen, so.
Das ist lustig, dass du Dark Knight erwähnst, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich Dark Knight, bevor der Kinostart hier lief, das kann ich jetzt auch erzählen, weil ich hab's ja dann, glaube ich, ich hab's sogar 2-3 Mal im Kino gesehen und ich habe mir dann auch die Blu-ray gekauft.
Sehr gut.
Aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da, das war nicht im Kino. Ich will nicht sagen, wo es gewesen ist, aber ich saß auf meiner Couch.
So,
so. Das war vor dem deutschen Kinostart. Fiel mir aber auch nicht so schwer, weil ich liebe Batman total, aber das ist mir nicht so wichtig wie Ghostbusters. Also ich glaube, wenn es tatsächlich um fertiges Filmmaterial ging oder um, geschweige denn um den Film selbst, den würde ich im Vorfeld nicht gucken. Den möchte ich tatsächlich zum ersten Mal auf der großen Leinwand sehen. Das sind auch so Sachen, damals als das Videospiel rauskam, im Vorfeld des Videospiels wurde im Internet, ich glaube sogar tatsächlich auch von offizieller Quelle, wurden die ersten 15 Minuten veröffentlicht. Da ist ja so ein Vorspann, wie im Film, wenn du dich erinnerst, im Museum und so. Jetzt ist es auch kein Spoiler mehr, 10 Jahre später, dann kommt diese blaue Welle und so und dann fängt das so filmmäßig an und das habe ich auch, da habe ich mich gegen gesträubt. Das hat jeder geguckt und ich konnte es nicht verstehen. Ich habe gedacht, seht euch das doch im Kontext des Videospiels an. Das habe ich mir dann irgendwie aufgehoben. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht. Aber mit dem Drehbuch oder so Schnipseln, die gefilmt werden und so, das bin ich auch furchtbar schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre ich auch ohne die Newsseite, die ich verwalten müsste, glaube ich. Also da habe ich einen heilen Respekt vor den Leuten, vor denen ich weiß, das sind riesige Fans, aber die gucken sich das einfach nicht an. Ich kann's nicht. Das ist wirklich so, als ob man irgendwie 30 Jahre lang durch die Wüste gelaufen ist, man dürstet nach Wasser.
Ja.
Und dann ist dann auch tatsächlich, ist ein in weiter Ferne ist schon eine Oase zu sehen, keine Fata Morgana, eine echte Oase ist endlich zu sehen. Und dann steht vorher schon ein kleines Glas mit Wasser da.
Ja.
Und das hältst du doch nicht aus. Da musst du doch von diesem Wasser schon nippen, bevor du nachher zu der Oase kommst.
Ja, das.
Ich krieg das nicht hin. Dazu bin ich zu vernarrt in das Zeug.
Nee, das ist aber ein guter Vergleich. Also man ist ja auch inzwischen so ausgehungert, was Ghostbusters angeht, weil klar, wir haben so viel Merchandise zwischendurch gehabt, die Comics und so, aber wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, so richtig hundertprozentig die Erfüllung war es ja nun mal nicht und es hat ja mal was gefehlt und das war halt dieser Ghostbusters 3, ja, den man jetzt schon seit Jahrzehnten wartet und jetzt, wo das kommt, möchte ich doch alles mitnehmen, was da so passiert und deswegen ist es also für uns, glaube ich, eh klar, weil das ist ja auch mit ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, dass wir halt drüber sprechen können, uns austauschen können und so. Und die Leute das hören können, eben neue Sachen erfahren eventuell und halt unsere Gedanken mitkriegen dazu. Und deswegen müssen wir jetzt halt wirklich gucken, dass wir, wenn wir über den Film berichten, sagen, okay, es kann sein, dass wir hier an der Stelle spoilern und dann müssen die Leute eben schauen, dass sie dann im Podcast eben vorspulen oder weiterspringen, ne? Ja, weil sonst kannst du mit der Sache nicht umgehen, weil berichten werden wir auf jeden Fall und wir werden auch über jeden Fitzel, der geleakt wird, sprechen und ja, das gehört halt dazu bei uns.
Es ist halt auch so eine Sache bei dem, was bisher bekannt ist. Über die eine Sache reden wir später, separat. Den Ecto 1 haben wir wahrscheinlich alle gesehen. Ja. Und ich glaube, das war es dann auch schon an dem, was wir mitbekommen haben. Dieses Foto von der Familie würde ich nicht als Spoiler erachten, weil das vom, wie gesagt, alles, was vom Regisseur rausgegeben wird, egal in welcher Form, bei Instagram oder was auch immer, ist für mich öffentlich kommuniziert. Mhm. Das ist so vergleichend, als wenn ich früher als Kind am Kino vorbeigelaufen bin und habe ein Teaser-Plakat gesehen. Das ist öffentlich kommuniziert. Ja. Das ist dafür gedacht, dass ich es im Vorfeld sehe. Würde ich so sagen. Also das ist kein Spoiler. Ja. Das ist PR-Material, sozusagen. Bei dem Ecto 1 war das so eine Sache. So viele Leute haben gesagt, naja, das ist eigentlich viel zu viel. Ich sehe da viel mehr, als ich eigentlich sehen will. Ecto 1 ist grenzwertig, weil auch Ecto 1 in dieser ursprünglichen Form als Ecto 1, nicht als Ecto 1a, schon kommuniziert wurde. Und zwar bei dem allerersten Teaser vor 8 Monaten.
Richtig.
Da haben wir schon gesehen, dass der Ecto 1 wird vorkommen. Der wird alt und rostig aussehen. Also im Grunde genommen ist das nichts, wo jetzt die Leute ins kalte Wasser gefallen sind. Ja, man kann immer noch, also ich will das überhaupt nicht werten, die Einstellung dazu. Man kann immer noch argumentieren mit, ja, aber in seiner Gänze, der erste Auftritt und so, den würde ich gerne irgendwie im Kontext des Films sehen oder was weiß ich, auf dem Filmplakat oder so. Gut und schön, aber die reine Tatsache, dass der Ecto 1 da jetzt aufgetaucht ist, sollte eigentlich niemanden überraschen, sage ich erstmal so.
Ja, das sehe ich nämlich auch so.
Ja.
Ja, dann würde ich doch sagen, verfahren wir so, wenn das Sachen sind, die nun mal aus offiziellen Quellen kommen und eben von Jason Reitman getwittert wurden und so weiter, würde ich sagen, das behandeln wir normal wie News weiterhin und sprechen offen drüber. Und wenn was kommt, was geleakt wird, also nicht von offiziellen Quellen kommt, dann sagen wir vorher an, okay, das wird jetzt eventuell ein Spoiler sein und dann müssen die Leute eben selber schauen, was sie daraus machen.
Also ich werde in Artikeln auf jeden Fall immer auf Spoiler hinweisen und dann liegt es in der Eigenverantwortung der Leute.
Richtig.
Also ich werde auch nicht irgendwie im Social Media über die Ghostbusters Deutschland Pages irgendwelche Bilder in your face, bam, sodass du beim Scrollen überhaupt keine andere Möglichkeit hast, als es zu sehen. Das finde ich halt auch ein bisschen scheiße.
Ja.
Es gibt auch diesen einen geleakten möglichen Spoiler, den ich auch nicht sehen wollte, außer über halt, wenn Jason es halt posten würde. Also was ich sehr, sehr, sehr schade fände nach 30 Jahren des Wartens und wo ich wahrscheinlich ein Problem mit hätte, dass es diese eine Sache ist, ein Bild von den alten Darstellern, irgendwie so blurry geschossen mit einem vorbeifahrenden Smartphone,
ja, das
halt irgendwie.
Schade.
Also das fände ich enorm beschissen, weil da fände ich es wirklich toll, wenn ich Winston, Peter und Ray zusammen, vielleicht sogar noch mit Packs auf oder so, oder in irgendeiner Form, ist noch nicht mal nötig, wenn ich die halt irgendwie so, die möchte ich schön präsentiert bekommen. Das soll mein allererster Eindruck sein. Also das fände ich sehr, sehr schade. Und das wäre wahrscheinlich auch ein Spoiler, wo ich enorm zwiegespalten wäre, wo ich vielleicht sogar sagen würde, darüber berichte ich nicht.
Ich halte es aber für höchst unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ich denke mal, das wird man sich so lange aufheben, dass sie überhaupt irgendwo ihre Szenen drehen werden zusammen. Das wird man vorher abpassen, dass da vorher ein schönes Announcement gemacht wird.
Ja, ich hoffe, dass es irgendwie hinbekommen, weil das ist natürlich so mit dem fetten Auto auf einer öffentlichen Straße, da kannst du es nicht verhindern.
Richtig.
Du kannst das nicht verhindern. Die Leute filmen das und laden das hoch. Aber ich hoffe, wenn die dann die wichtigen Szenen drehen und jetzt mal Hand aufs Herz. Ich meine, was ist eigentlich wichtig? Was sind eigentlich wichtige Spoiler? Ist es die Handlung, wie du schon gesagt hast, die Geschichte? Der rumfahrende Ecto 1 erzählt mir nichts über die Geschichte. Dass der Ecto 1 da sein wird, ist keine Überraschung.
Ja. Weißt du, das sind so Sachen, du hast die Serie ja nicht verfolgt, aber so Sachen wie bei Game of Thrones zum Beispiel, keine Angst, ich spoiler jetzt nicht für diejenigen, die es nicht gesehen haben, aber das sind so Sachen wie, wenn eine Serie auf einen bestimmten Schlusspunkt abzielt und so, ne, und der vorweggenommen wird, dann ist das auch ein massiver Spoiler oder irgendwelche Figuren, die sterben und so weiter, und das wird vorweggenommen. Das ist ein Spoiler, aber keine Ahnung, so wenn ich weiß, in der Szene ist der eiserne Thron zu sehen, so, dann bin ich da nicht gespoilert, keine Ahnung. Deswegen, dass bei einem Ghostbusters-Film, bei einem Ghostbusters 3 der Firmenwagen zu sehen ist und das Equipment und so weiter, das ja, ganz im Ernst, also Leute, wenn das ein Spoiler ist, dann tut's mir leid. Es ist ein Ghostbusters-Film. Es dürfte klar sein, dass es gewisse Elemente gibt, die da zu sehen sein werden.
Ja, das ist wohl wahr. Du kannst es auch nicht ganz vermeiden. Also ich meine, ich kann natürlich sagen, ich gehe nicht mehr ins Facebook.
Ja, gibt's ja auch. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich entlike jetzt komplett alle Fanseiten. Habe ich dann bei Game of Thrones auch irgendwann gemacht, weil es halt schwierig ist, weil es dann immer irgendwelche Deppen gibt oder auch in Fangruppen, die dann trotzdem munter rumspoilern, ohne das zu kennzeichnen. Aber wie gesagt, irgendwie eine Newsseite muss halt berichten. Du wirst darüber berichten, wirst Spoilermarkierungen machen. Wir werden im Podcast drüber reden, werden ansagen, was ein Spoiler ist und fertig.
Ja, also das muss schon. Also da nochmal ein Wort der Beruhigung. Ich werde Spoiler-Meldungen immer rausbringen. Also da könnt ihr euch dann selbst entscheiden oder raussuchen, ob ihr das gucken wollt oder nicht. Aber es ist halt schade, wenn du eine News-Seite, die du regelmäßig besuchst, halt entliken musst oder entabonnieren musst und dir alles andere entgeht halt auch, ja. Dann kommt vielleicht, keine Ahnung, die Figur raus, auf die du die ganze Zeit gewartet hast oder wird angekündigt, du kriegst das nicht mit, weil du alle Fanseiten entliked hast. Das wäre schade. Ich meine.
Was ich übrigens auch schon oft beobachtet habe, sind dann Leute, die sich offensichtlich den Spoiler-Beitrag nicht angucken, aber trotzdem in die Kommentarspalten gucken und sich dann darüber beschweren, dass da gespoilert wird. Also wenn ich gar nicht gespoilert werden möchte, dann gucke ich auch nicht in die Kommentarspalten rein. Das finde ich dann auch immer ein bisschen merkwürdig.
Das stimmt, aber jemand, der einen Artikel sieht, wo steht fett Spoiler auf eigene Gefahr. Ich meine, und der dann entscheidet, okay, da klicke ich nicht drauf, das lese ich nicht, das will ich nicht wissen. Warum sollte der denn in die Kommentare
gucken? Ja, das frage ich mich auch mal, das gibt's aber wirklich.
Es ist wirklich so. Und ich sag mal, es ist ja so, dass bei Facebook zum Beispiel das öfter ein Kommentar unten drunter direkt eingeblendet wird. Aber jetzt einfach so einen geschriebenen Beitrag willentlich zu überlesen, also da jetzt nicht sich drauf zu fokussieren, ist schon einfacher als bei einem Spoilerbild. Ja. Von daher, also ein bisschen Eigenverantwortlichkeit ist halt schon gefordert.
Genau. Ja.
Ja.
Gut. Dann können wir eigentlich fließend in die News reingehen, oder?
Yay! Ist es News oder Thema der Woche?
Ich spiele beide Jingles ein.
Yay!
Spectral Radio. News. Spectral Radio. Thema der Woche.
Die News-Themen der Woche oder so.
Ganz recht.
Timo, eine Sache, über die wir schon diverse Running Gags im Podcast gemacht haben und von der wir jetzt aber sagen können, diesmal stimmt es wirklich, ist...
Jetzt bin ich ja gespannt.
Eine Sache, auf die wir alle gewartet haben.
Ah, ja. Ich war gerade irritiert, weil ich hatte mir natürlich meine kleinen Notizchen gemacht, hab aber erst was anderes und da habe ich mir gedacht, hä? Ha.
Tja, ich dachte mir, wir fangen direkt damit mal an.
Du fängst direkt mit dem viertdicksten Fisch an.
Ja, ein dicker Fisch moderiert ja diesen Podcast mit dir. Ernie Hudson ist bestätigt für Ghostbusters 3. Also er hat sich quasi... Was war da denn los?
Ich weiß es nicht.
Dann sag mal.
2 Tage, nachdem er noch gesagt hat, ja, mich hat keiner angerufen. Keine Ahnung. Wird bestimmt ein schöner Film. Ich lese immer, Sigourney Weaver hat unterschrieben, aber ich bin dann so, hallo, hier bin ich.
Ja.
Ja, jetzt hat er tatsächlich, er war auf einer Veranstaltung und hat ein Panel gehabt und hat er gesagt, jawohl.
Jawohl.
Ich steht da auch dabei sein.
Ich steht jetzt auch trinke. Nein, aber ja, er hat sich jetzt quasi selbst bestätigt und das ist ja schön, weil jetzt kommt es tatsächlich mal von ihm selber und er muss nicht wieder sagen, nee, mich hat noch keiner angerufen.
Ja, und ich glaube, es schwang auch so eine Erklärung mit dafür, warum er das dann immer gesagt hat.
Ja, stimmt.
Er hat gemeint, er nehme an, er könnte es jetzt sagen, denn eigentlich wäre irgendwie eine offizielle Ankündigung angedacht, aber Billy, was auch immer das heißt, wahrscheinlich war der irgendwie wieder nicht zu erreichen für eine öffentliche Ankündigung oder was auch immer. Also ich gehe davon aus, dass sie was geplant hatten mit den drei Alten dann irgendwie vielleicht ein schönes Foto machen oder was auch immer.
Ja, wahrscheinlich ist Bill auch wieder nicht am Set aufgetaucht, als sie es machen wollten. Vielleicht war es ja schon geplant, ich weiß es nicht. Also,
Bill Murray taucht überall auf. Er war jetzt gestern habe ich es wieder gelesen. Bill Murray ist da und da in dem Restaurant aufgetaucht. Habe ich wieder geguckt, beim Mest ist wieder ganz woanders. Ist irgendwo in den USA ganz tief. Bill Murray ist überall, wo man ihn nicht erwartet.
Aber angeblich ist er auch schon am Set gesehen worden, man weiß es nicht.
Ja, da war er tatsächlich angeblich schon. Während er woanders irgendwo Eis essen war, wie das halt so sich so gehört als Ghostbusters 3-Darsteller.
Vielleicht hat er inzwischen ja mehrere Klone, die er für seine Filmprojekte einsetzt und er selbst muss überhaupt nichts mehr machen.
Das stimmt, er hängt nur noch auf der Couch und denkt sich,
Ja, kein Bock mehr, ich bin Bill Murray.
Aber ich habe mich sehr gefreut über Ernie Hudson. Ja. Ich habe ja immer gesagt, ich war jetzt nicht so, ich wäre nicht überrascht, wenn das passiert. Und wir waren uns auch immer sehr sicher. Mein Problem zuletzt war, da habe ich nicht so drüber gesprochen im Podcast, weil ich bin auch immer dafür, ich brauche nicht diese Negativität in meinem Leben oder in eurem Leben, muss ich die nicht reintragen. Aber es war auch damals relativ klar, dass Ernie Hudson im Answer the Call auftritt. Ja. Denn im Vorfeld hieß es schon hier, Dan Aykroyd hat seinen Cameo-Auftritt und Bill Murray wurde am Set gesehen und die Filmproduktion, die Dreharbeiten neigten sich ihrem Ende zu. Es waren so die allerletzten Tage und auf einmal hieß es, Ernie Hudson ist dabei, hat einen Cameo-Auftritt. Und er hatte auch einen Cameo-Auftritt, buchstäblich auch im Film in allerletzter Minute, wo er dann halt vorgefahren, ich weiß nicht, ihr habt den Film wahrscheinlich entweder gesehen oder er interessiert euch nicht oder ich spoiler das jetzt einfach mal, aber bei einem 3 Jahre alten Film kann man in den Ghostbusters-Podcast eigentlich davon ausgehen, dass es jeder gesehen
Richtig,
hat,
oder? Richtig, ja.
Also im letzten Moment kommt er dann irgendwie angefahren mit dem Auto, sagt noch 2 Sätze und dann ist der Film zu Ende. Und obwohl ich mir keine Sorgen darüber gemacht habe, dass Ernie Hudson irgendwie vorkommen wird in diesem neuen Film, fing ich mir an, Sorgen zu machen, ob er wieder so stiefmütterlich in letzter Minute angerufen wird für so einen 2-Satz-Auftritt. Und das glaube ich jetzt nicht mehr, weil die Dreharbeiten laufen noch 2 Monate und er hat gesagt, jetzt sind die Verträge in der Mache und er hätte es noch nicht unterschrieben, aber er sei dabei. Ja.
Nee, also ich denke auch nicht, dass das eine kleine Rolle wird. Das hätte ich gedacht, wenn das, wie du schon sagst, wenn das wieder so im letzten Moment gewesen wäre, dann hätte ich auch wahrscheinlich eher eine kleinere Rolle für ihn gesehen oder einen kleineren Part. Aber ich denke mal, so wird er dann wie die anderen beiden eben auch einen wichtigeren Part im Film haben.
Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Hauptrollen haben.
Naja, Hauptrollen nicht, aber sie werden ja schon wichtig sein für den Film, denke ich.
Ja, ich bei Winston, jetzt um ehrlich zu sein, ich weiß es jetzt nicht, aber was mir halt wichtig ist, dass es mehr ist als so ein und hier ist Ernie Hudson und Ernie Hudson sagt 2 Sätze und weg. Dieses Abkanzeln,
ja,
das fänd ich schade. Ich muss auch sagen, so schön es war, vor 3 Jahren die alle wiederzusehen, würde ich mir tatsächlich wünschen, jetzt für diesen neuen Film, dass es nicht stattgefunden hätte damals, dass die alle nicht aufgetreten wären, dass man sich das hätte aufheben können für den richtigen Film, sage ich jetzt, für die richtige Fortsetzung.
Ja, so hart, wie es klingt, aber das ist
ja also weil das jetzt einfach vorweggenommen wurde, dieses Wiedersehen.
Genau.
Und das hätte ich gerne in dem Kontext der Fortsetzung gehabt. Ja,
da muss ich dir zustimmen.
Deswegen. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt eine große Rolle, eine Hauptrolle wird. Ich glaube, es wird eine ich denke schon, dass es eher so eine kleine Nebenrolle ist, aber wenn jeder so seinen schönen Auftritt bekommt und ein bisschen ausgeschmückter auch und auch was zu sagen hat und so, und dann bin ich zufrieden.
Ja, ich auch, auf jeden Fall.
Ja. Ja, deswegen, ich war sehr schön, das ist sehr schön. Ja. Das ist, hat mich sehr gefreut. An dem Tag war ich fröhlich.
Ja, das habe ich gemerkt. Wir haben uns ja, es ist ja immer so, das kann man ja ruhig den Leuten sagen, wir schicken uns dann auch immer wieder die neuesten News zwischendurch und reden darüber und schicken uns Sprachnachrichten. Ich habe den Timo schon lange nicht mehr so happy gehört.
Ja, das ist eins, ob man es jetzt annimmt und ob man davon ausgeht, aber wenn es dann bestätigt wird, direkt von demjenigen, den es betrifft, das ist noch mal was
anderes. Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich so. Und man kann ja auch sagen, bei Ernie ist es ja auch so, der sagt das ja nicht, wenn es nicht so ist. Der hat sich ja bisher immer zurückhalten müssen und hat immer, wenn es hieß, irgendwie, ja, Ernie Hudson ist dabei, ist bestätigt, dann hat er immer hinterhergeschossen und gesagt, nein, sorry Leute, ist nicht so. Und wenn er das jetzt so auf einem Panel bei einer offenen Veranstaltung sagt, dann hat das Hand und Fuß und dann kann man das auch jetzt als official betrachten.
Hm. Ja, und wie gesagt, dieser Satz von wegen, da war eigentlich eine Ankündigung, eine richtige Ankündigung, ist in Betracht gezogen worden, aber die kommt irgendwie nicht zustande, deswegen kann ich es jetzt wahrscheinlich offen sagen oder deswegen mache ich es jetzt einfach. Das beinhaltet ja auch dieses, ja, ich bin davon eigentlich vorher schon ausgegangen oder ich wusste es schon, aber ich musste das immer dementieren, weil ihr das auf eine andere Art und Weise erfahren solltet.
Aber ich finde, das ist auch wieder ein spannender Punkt, weil ich mich frage, also Bill hat sich ja vor Monaten schon, da haben wir auch einen Podcast drüber berichtet, hat er geäußert, dass er den dritten auf jeden Fall machen will. Aber dann frage ich mich schon, warum ist das dann mit diesem Announcement dann so schwierig? Also ich meine, irgendwie, warum ist das jetzt, oder hängt das jetzt an Bill? Das weiß ich nicht.
Man weiß ja nicht, wie diese Ankündigung stattfinden sollte. Also du kannst natürlich einen Twitter-Post aufsetzen. Übrigens, Dan Aykroyd, Bill Murray und Ernie Hudson sind dabei. Oder du versuchst, irgendwie einen gemeinsamen Termin zu finden für ein Foto. Und so wie das Familienfoto, das Jason auch gepostet hat. Und stellst vielleicht irgendwie auf dem Weg dahin fest, okay, das wird nichts mehr. Also, keine Ahnung.
Tja.
Das ist vielleicht die Schwierigkeit gewesen. Vielleicht hat Bill Murray noch andere Sachen gehabt und konnte es irgendwie nicht einrichten zu dem Zeitpunkt, wo die anderen. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es ist natürlich leicht, dann Bill Murray dann zu blamen. Ja, aber die haben ja alle zu tun. Also selbst Ernie Hudson, wo man immer sagt, er ist froh, wenn er Arbeit angeboten bekommt. Und er sagt es auch selbst. Ich fand das so schön. Er hat im Zuge dieses Panels, hat er ziemlich am Anfang erzählt, er sei recht früh Vater geworden in seiner Karriere. Und dann hat sich für ihn die Frage nie gestellt, ob er wählerisch ist. Sondern er war froh, wenn er Arbeit hatte. Und wenn ihm was angeboten wurde dann und es nicht allzu beschissen war, dann hat er gesagt, ja. Das finde ich witzig, weil das ist so eine pragmatische Einstellung, eigentlich genau das Gegenteil von Bill Murray, der ein Künstler ist und dann ganz besonders picky.
Ja. Ja. Du hast es heute aber auch wieder mit deinen englischen Begriffen.
Mit meinen Anglizismen, ja, es tut mir auch leid. Es tut mir auch leid, das ist wirklich, ich bin in so einer Phase, da. Entschuldige, ich nehme das Wort picky zurück, sag wählerisch. Die deutsche Sprache ist auch eine sehr schöne Sprache und ich freue mich auch immer damit zu arbeiten, wenn ich Texte schreibe. Aber wenn ich Texte schreibe, habe ich gewöhnlich mehr Zeit, um Sätze zu bilden.
Ist das so? Ich dachte, es kommt alles spontan aus dir raus.
Vor allem, wenn ich immer übermüdet bin, wenn wir aufnehmen. Immer.
Vielleicht sollten wir demnächst gar nicht mal aufnehmen.
Vielleicht schreiben wir den Podcast und lassen das von so einer elektronischen Stimme vortragen.
Alles. Auch geil.
Furchtbar. Kennst du diese YouTube-Videos, die vor so elektronischen Stimmen vorgehen? Das kann ich mir nicht geben.
Das ist so gruselig auch. Das klingt immer so wie aus einem schlechten Horrorfilm, wirklich.
Nee, kann ich mir nicht angucken, sowas oder anhören.
Aber falls die Leute das haben wollen, können sie es ja in die Kommentare schreiben.
Ja. Wollt ihr? Oder ihr schreibt in die Kommentare, was ihr von meinem neuen T-Shirt haltet, wenn ihr es dann gesehen habt. Richtig. Das würde mich auch freuen. Nein, aber Ernie Hudson, cool.
Ernie Hudson, cool. Mehr muss man gar nicht sagen.
Also, das ist, Also wie gesagt, man denkt immer, Bill Murray, okay, der hat viel zu tun oder hat keinen Bock oder ist schwierig zu bekommen oder so. Aber sie haben alle viel zu tun. Ernie Hudson hat auch viel zu tun. Deswegen habe ich mir auch Sorgen gemacht, als es dann immer noch hieß, ja, ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, weil ich weiß, dass Ernie Hudson halt auch sehr, sehr viele Auftritte hat. Das bekommen wir nicht so mit. Aber er ist ein sehr beschäftigter Schauspieler tatsächlich.
Das stimmt, das ist wirklich so, ja.
Hier in Deutschland in den letzten 5, 7 Jahren, es gibt ganz viele Ghostbusters-Fans, die sind immer am Kotzen, weil Ernie Hudson zigmal für Conventions angekündigt wurde und dann im letzten Moment immer absagen musste. Und es hieß schon, ach, der kommt eh nicht oder der hat was gegen Deutschland oder so. Ist gar nicht so. Der war gerne in Deutschland. Sein Sohn hat auch hier mal studiert. Hat er uns damals erzählt, als wir ihn getroffen haben, vor 11 Jahren.
Du hast ihn getroffen?
Ja, ich habe ihn getroffen.
Wow.
Soll ich das erzählen? Habe ich das mal jemals in einem Podcast erzählt?
Nein.
Ich bringe meinen Gedanken erstmal zu Ende, oder?
Mach mal.
Aber er musste halt jedes Mal absagen, weil er dann kurzfristig halt Aufträge reinbekommen hat. Und er ist ganz, ganz oft zu sehen in irgendwelchen Serien. Da spielt oft Polizisten und was weiß ich nicht alles. Und ist Voice Artist für Cartoons. Ich habe jetzt neulich wieder einen Schnips mit ihm gesehen. Da hat er einen Hundekönig gesprochen. Herrlich hat er das übrigens gemacht. Leider fällt mir jetzt nicht ein, wie die Serie hieß. Aber da müsst ihr einfach auch die Ghostbusters-Deutschland.de Seite gehen. Und es ist nicht der Beitrag, in dem er sagt, ja, ich bin dabei, sondern der Beitrag von 2 Tage vorher, wo er sagt, ich wäre gern dabei. Da ist ein Video eingebunden, wo er halt auch über die Arbeit an dieser Zeichentrickserie spricht. Und er macht das so herrlich und es ist so witzig.
Jetzt sehe ich es auch.
Und dann ist er, glaube ich, bei Arrow dabei gewesen, dieser DC-Serie, in der Rolle. Und ich sehe ihn immer gern. Ich liebe Ernie Hudson.
Ja.
Ist toll. Also deswegen irgendwann mal auch Ernie Hudsons Werk etwas näher beleuchten und so. Der hat auch ganz viele tolle Sachen gemacht. Ja. Winston ist immer stiefmütterlich behandelt worden, aber ohne Winston kein Ghostbusters. Der gehört dazu.
Richtig.
Das ist so. Ja. Ja, nee, ich habe ihn getroffen. Das war toll. Das war, also vielleicht wiederhole ich mich. Das war damals auch 2008. Da habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Ich habe ihn zweimal getroffen. Und das war damals noch auf einer kleinen Filmbörse in Münster. Ja, es war in Münster, genau. Und wir waren, damals gab es diese große Ghostbusters-Bewegung, das Fandom noch nicht. Wir waren viele im Forum und viele im Forum haben davon Notiz genommen. Und haben gesagt, das ist mir aber zu weit. Für viele war es irgendwie ungünstig gelegen. Und im Endeffekt standen wir zu dritt da. Und das war so eine Sporthalle, die war auch relativ leer. Und dann sind wir da reingelaufen. Ich war der Einzige, der eine Uniform hatte damals schon. Ich glaube, und der Onkel Psycho war auch dabei, der regelmäßig bei uns zuhört. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der eine Uniform hat. Ich glaube nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall waren wir nur zu dritt. Das ist unglaublich. Die letzten paar Jahre war Ernie Hudson so oft angekündigt worden. Und wäre er gekommen, hätten 20, 30 Leute da gestanden. und alle in Ghostbusters-Uniform. Und damals waren wir einfach nur zu dritt.
Aber das ist spannend, wie sich die Zeiten geändert haben. Und auch so, dass diese Cosplay-Szene sich erweitert hat.
Die Cosplay-Szene hat sich erweitert und das Fandom war halt auch wirklich so, ja, ich wohne in Hamburg, ja, ich wohne in München und Münster ist einfach scheiße zu erreichen. Und es war halt auch einfach weniger und ja, es war, ich muss sagen, ich find's schade, dass viele, die neu dazugekommen sind, noch nicht die Chance hatten, ihn zu treffen. Aber auch wenn das jetzt ein bisschen fies klingt, ich fand es schön, dass das so eine persönliche Erfahrung noch gewesen ist. Wir waren Jahre später bei Dan Aykroyd 2014 und da waren wir eben diese 30 Leute, alle in Uniform und so. Und das war halt so ein Groß-Event im Kaufhof. Und da waren wir nur zu dritt. Und generell war nicht viel los auf der Börse. Und wir sind halt reingelaufen und es waren diese Stände, es war alles einsehbar und da waren nicht viele Leute. Man konnte die Arme ausstrecken. Es war halt einfach nichts los. Und irgendwie sahen wir dann plötzlich in weiter Ferne hinter so einer Bierzeltgarnitur sitzen, Ernie Hudson, mit einer Frau, die halt irgendwie als Übersetzerin fungierte, war eine Bekannte auch von ihm. Und in einer Reihe mit anderen Leuten, die irgendwie mal im Hintergrund ein Alien bei Star Wars gespielt haben oder so. Und ich weiß noch, einer von den beiden anderen, die mit mir dabei waren, meint, oh, der da drüben ist Ernie Hudson. Und ich guck so dahin und er guckt so zu mir und grinst, weil er meine Uniform sieht. Und das war so schön. Und wir sind dann dahin gelaufen und das war eine absurde Situation. So surreal. Ich finde, es hat immer was auf der einen Seite, was Entmystifizierendes, so jemanden dann als tatsächlichen Mensch vor sich zu sehen. Ja. Leider. Und dann hat es aber auch was Geniales, was Unbeschreibliches. Und das Hirn ist ja also ein wunderschönes Organ, es färbt alles im Nachhinein noch güldener ein, als es eigentlich gewesen ist. Das heißt, in dem Moment waren wir natürlich unter Hochspannung und ich zumindest war so nervös und konnte das gar nicht so richtig genießen. Im Nachhinein kannst du es dann halt genießen und wird das dann immer toller. Und ich weiß noch, dass ich kaum ein Wort rausbekommen habe, weil ich kann Englisch, aber wenn ich es dann spreche, habe ich immer Angst, dass ich wie Nazi klinge. Und deswegen mache ich es nicht gerne. Und deswegen klinge ich dann auch eigentlich schlechter, als ich könnte. Also ich glaube, der Kollege halt, der noch mit dabei war, der Onkel Psycho, hat sich mit ihm ein bisschen unterhalten. Ich glaube, ich weiß nicht, Ernie hat, glaube ich, ein bisschen was über das Videospiel gesagt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht raus, aber die haben ihre Arbeit dafür schon erledigt. Er hat so eine Anekdote rausgehauen, so von wegen. Ja, er hat sich gefreut, dass alle dafür eingesprochen haben. Und Bill Murray hat seine Takes ja auf dem Golffeld eingesprochen. Da sind sie ihm mit dem Caddy hinterhergefahren und mit dem Mikrofon. Und wir fanden das so witzig, weil er das so trocken gebracht hat und waren uns aber auch gar nicht sicher, ob das erfunden war, weil wir uns das alle vorstellen konnten für Bill Murray. Dass da irgendwie so irgendwie mit dem Caddy drüber fährt und die von dem Videospiel laufen mit dem Mikro hinterher und zwischendurch haut er da mal so einen Satz raus aus dem Skript.
Ja. Könnte man sich bei Bill durchaus vorstellen.
Ne? Ja, das ist schön. Und das war so toll. Ich weiß noch, dass dann haben wir uns was unterschreiben lassen. Ich weiß auch, für 15 Euro damals. Das ist auch geschenkt im Vergleich zu den heutigen Preisen. Und dann weiß ich noch, dass er meinen Namen erst falsch geschrieben hat. Und ich wollte ihn dann eigentlich nicht korrigieren. Aber ich musste, weil es kam drauf an. Und dann hat er dann halt irgendwie ein neues Bild genommen. Er hat noch selbst irgendwie so ausgedruckte Fotos von sich gehabt, die wir uns unterschreiben lassen konnten. Aber wir hatten auch irgendwie selbst was mitgebracht. Und ich habe ein Bild unterschreiben lassen von ihm und dann noch eins, also für mich, mit Widmung für mich, und eins für Ghostbusters Deutschland. Greetings to Ghostbusters Deutschland. Und die hat's sehr super geil. Und dann haben wir uns alle unsere Fotos mitgenommen noch mit ihm. Ich weiß noch, wie ich ganz ungeduldig war, weil der Onkel Psycho hat, glaube ich, als erstes ein Bild bekommen und mein Kumpel René war der zweite und ich stand so daneben, ich möchte aber auch ein Bild. Und die Assistentin, ja, kriegst du noch. Dann ist der aufgestanden, hat Fotos mit uns gemacht, da mussten wir auch nichts bezahlen, auch was undenkbar ist heute.
Ja, stimmt.
Und so toll und so ein sympathischer Mensch. Und dann hat er halt so erzählt, ja, für ihn wäre das ganz praktisch, weil sein Sohn halt in Deutschland studiert. Und in Berlin und dann wäre er immer dort und wäre dann noch von Berlin nach Münster gefahren und es war so exciting German Autobahn. So. Bisschen ironisch. Ah, so ein toller Mann. Ja, und dann später sind wir halt wieder weg vom Stand gegangen. Das Lustige war, die Leute haben ihn erst gar nicht wahrgenommen. Die kamen dann zu uns, weil wir halt um ihn rumstanden und ich diese Uniform anhatte. Und dann kamen Leute und haben gemeint, der ist doch der von Ghostbusters. Und später, als wir weg waren, saß er da mehr oder weniger wieder alleine. Und ich weiß noch, dass ich gegenüber an einem Stand war. Der war, die Gänge waren breit, lass das mal 10 Meter weiter sein an einem Stand, hab mir irgendwelche Pins angeguckt. Und da saß halt, dann spähte ich so rüber, saß halt Ernie Hudson, einer meiner Kindheitshelden, wieder allein und langweilte sich. Und das war dieses Surreale. Und ganz, ganz, ganz seltsam. Ja. Und danach war ich wochenlang krank. weil ich meine Uniform anhatte. Die Uniform war irgendwie, es war kalt draußen und ich habe geschwitzt wie verrückt, weil die Situation so aufregend war, und habe ich mir irgendwas weggeholt. Oder Ernie Hudson hat mir irgendeine Krankheit als Zwischenüberträger mitgegeben. Das wäre natürlich ganz toll, da wäre ich stolz drauf.
Es hat sich gelohnt, oder?
Das hat sich so gelohnt. Das hat sich so gelohnt. Lustigerweise, ich war dann wochenlang krank und ich dachte, es wird chronisch. Wirklich, ich müsste mal zum Arzt gehen. Ich habe es nicht so mit Arztbesuchen. Und das habe ich tatsächlich, daran erinnere ich mich, habe ich schon mal erzählt. Und dann war irgendwie so ein Interview mit Bill Murray, wo er gesagt hat, ja, das war das Positivste, was er bis zu dem Zeitpunkt zu Ghostbusters 3 gesagt hatte. Wo er gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen. Und einen Tag drauf war ich gesund.
Deswegen.
Es ist unglaublich, was Psyche mit dir macht. Ne? Das ist Freude und Aufregung und so.
Aber das ist schon krass. Ernie Hudson macht dich krank und Bill Murray sorgt dafür, dass es dir wieder gut geht. Also ich finde das, extrem bezeichnend.
Der macht mich krank. Nein, es war ganz toll. Es war wunderschön. Und so toll ich das auch fand, Dan Aykroyd zu treffen, der natürlich mit so der Initiator ist der Ghostbusters. Und so toll das auch war, später Bill Murray zu sehen. Aber Ernie Hudson war am persönlichsten und der war auch irgendwie am herzlichsten und am nettesten und hat sich Zeit genommen. Gut, er hatte auch damals die Zeit in dem Umfeld. Aber wir haben ihn dann, das war 2008, und wir haben ihn dann 2011 nochmal getroffen. 2011 in Essen, auch bei so einer Filmbörse oder so. Da waren schon ein paar mehr Leute da. Da war dann auch Robert da. Hi, Robert. Und ich erinnere mich noch, da bin ich nicht zu ihm hingegangen und habe mir noch ein Autogramm geholt und so, weil das hatte ich nun dann halt schon. Aber wir waren irgendwie im Background-Bereich mal gewesen. Wir konnten da reingehen, weil wir Uniformen an hatten. Oder ich hatte noch nicht mal eine Uniform an, ich hatte einfach nur eine Jacke an. Ich war ganz normal angezogen. Aber wir sind irgendwie in den Background gekommen. Und Ernie Hudson lief an uns vorbei, am René und an mir, die wir ihn 3 Jahre vorher getroffen hatten. Und er läuft so an uns vorbei, guckt uns an, fängt an zu lächeln und sagt, hey guys, so begrüßend, als wären wir alte Freunde. Das werde ich auch nie vergessen, das war so geil.
Das ist ja der Hammer.
Toll, ja.
Der Ernie.
Ernie, er ist der Beste. Ist der Beste. Ohne Ernie kein Ghostbusters.
Ja, gut, dass er jetzt im neuen Film auch wieder dabei ist.
Ja. Sonst hätte ich gesagt, bye, guys.
Ja. Ja, so ungefähr. Ja, dann sag mal, was hast du noch so auf deiner Liste?
Ich habe Autos und Straßenschilder auf meiner
Liste. Autos und Straßenschilder, das ist wunderschön. Lass uns da doch mal drüber sprechen.
Ja, was möchtest du denn zuerst haben? Möchten wir zuerst das kleinere oder das größere Thema?
Wir sagen zuerst das kleinere.
Das kleinere Thema haben wir auch schneller abgefrühstückt, ja. Da erzähl du doch mal. Ich habe jetzt 30 Jahre über Ernie
Hudson. Was wäre denn die kleine Sache?
Das Straßenschild, denke ich mal.
Jason Reitman hat getwittert, mal wieder, dass er immer nur am Twittern ist. Er soll einen Film drehen, Herrgott.
Bevor du jetzt anfängst, muss man sagen, dass von dem, was er getwittert hat, gab es vorher schon ein nicht offizielles Foto.
Ja.
Wo das ein bisschen ausführlicher war. Auch über dieses Foto würde ich gerne reden. Das heißt, ich würde jetzt schon mal eine Spoilerwarnung ansetzen. Auch für den Rest des Podcasts.
Gut. Also Spoiler, wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn ihr jetzt Dinge erfahrt. So.
Ja.
Dann leg mal los.
Nee, du warst ja. Ich habe dich ja
unterbrochen. Ja, aber du wolltest jetzt über das geleakte Bild sprechen und das habe ich jetzt gerade nicht vor der Linse.
Nee, du siehst einfach mehr und oben fehlt ein Stück.
Okay. Also es geht um eine Straße, bei der man ein Stoppschild sieht, und dieses Stoppschild ist einfach ein normales Stoppschild, aber die Besonderheit ist daran, dass es an der einen Ecke sieht es aus, als wäre es abgebissen worden, und man sieht grünen Schleim herunterlaufen an diesem Schild. Und Jason Reitman hat dazu den Satz gepostet, the old recipe, also das alte Rezept zu diesem Schleim. Mhm. Der tatsächlich auch so dickflüssig und zäh ausschaut, wie es auch in Ghostbusters 1 der Fall war.
Ja.
Und also der erste Gedanke, den ich hatte, war, wow, was muss das für ein Geist gewesen sein, der dieses Schild abgekaut hat?
Ja, also tatsächlich, ich habe mir gedacht, oh krass, okay, das hat ein Geist abgebissen, das sieht schon so aus. Und Geist hinterlässt Schleim. Und der andere Gedanke kam mir danach erst irgendwann. Muss ich sagen, das war überhaupt nicht mein erster Gedanke, aber ist natürlich weiterführend auf der Hand.
Weiterführend auf der Hand.
Ja, man muss sagen, das ist ja jetzt alles nur Mutmaßung, aber ich denke, wir sind zu demselben Schluss gekommen, was es sein könnte. Oder?
Meinst du?
Weiß ich nicht. Ich hatte jetzt gedacht, du sagst, ja, genau. Aber ich habe den Eindruck, du weißt jetzt nicht, was ich meine.
Du meinst, welcher Geist das war?
Ja.
Ja, Slimer.
Ja. Das ist die Frage.
Das war auch ein Gedanke, den ich hatte, aber wäre zu naheliegend.
Ja, aber wenn man mal überlegt, welcher Geist frisst denn alles und hinterlässt grünen Schleim?
Aber frisst Slimer denn wirklich alles? Er isst ja eigentlich nur Sachen, die man auch essen kann.
Ja, weiß ich, haben wir bisher so gesehen. Ich weiß halt, Slimer ist ja viel Fraßgeist.
Richtig. Vielleicht wird Slimer aber auch durch ein missglücktes Experiment irgendwie noch böser und aggressiver und zerlegt die Stadt.
Ach, brauche ich gar nicht. Also ich komme klar mit einem Slimer, der irgendwie ein Allesfresser ist. Wie so ein Hai, der irgendwie da durch den Äther schwimmt und alles frisst, was er vor die Nase bekommt. Oder vielleicht einfach im Stress, weil er jemanden im Rücken hat, sagen wir mal, und fliegt weg und denkt sich, oh, ich muss weg. Was zu essen? Nee, doch nichts zu essen. Weiter weg.
Ja. Ja, also, dass Slimer im Film vorkommen wird, ist ja, denke ich, auch relativ klar, oder? Ich meine, man nutzt ja wirklich alles an, sag ich mal, an den Dingen aus Ghostbusters, die wirklich am bekanntesten sind. Wir hatten jetzt irgendwie vor kurzem diese Stay Puft Werbung an der Häuserwand.
Ja.
Das ist also klar, dass man also auch diesen Stay Puft, zumindest in dieser Form wird man das sehen, ne, so als kleine Anspielung und so. Der Ecto 1 ist dabei, man wird die Proton-Packs sicherlich auch sehen, es ist ein Ghostbusters-Film und dass Slimer dabei ist und zumindest auch irgendwie für ein paar Szenen zu sehen, das dürfte ja auch klar sein. Nach dem Bild habe ich mir aber gedacht, wir haben irgendwann mal drüber gesprochen, da hattest du gesagt, naja, dass Slimer wahrscheinlich domestiziert ist oder zumindest irgendwie von Ray, der eben noch das ganze alte Zeug in seinem Schuppen stehen hat, den Wagen, das Equipment und eben vielleicht auch irgendwie ein Behälter, in dem Slimer drin ist, wie auch immer. Vielleicht ja auch dieser Behälter, den man aus dem Videogame kennt, man weiß es nicht.
Sowas in der Art, könnte ich mir vorstellen.
Und ja. Slimer dann bei einem Experiment oder irgendwie von den Kindern vielleicht versehentlich freigelassen wird und die Kids dann sich auf den Weg machen, um den wieder zu fangen.
Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Oder wir liegen komplett falsch und das ist ganz anderes. Und das ist noch nicht mehr Slimer, aber ja, also es führt schon irgendwie so in die Richtung. Ja. Also es lädt schon ein, in die Richtung Schlussfolgerung zu ziehen. Ja,
das stimmt.
Das stimmt. Ja, auf jeden Fall das Originalrezept. Und da sieht man wirklich, dass wirklich alles aus dem ersten Film bemüht wird. Also das ist nicht dieser rosa Schleim, den wir aus der Fortsetzung kennen, sondern es ist der Originalschleim, es ist das Originalauto.
Ja, genau.
Weitestgehend.
Ja,
und jetzt,
da macht sich bei vielen Leuten aber auch wieder die Angst bereit, so, ja, der wird den zweiten doch komplett ignorieren.
Nee, wurde ja anders gesagt.
Richtig.
Alles, was in den 80ern passiert ist, beinhaltet den zweiten Teil, ist auch passiert. Ja, und das ist, ich war mir jetzt unschlüssig, ob ich es erzählt habe, aber hier können wir auch mal den Übergang machen, weil wir kommen ja auch gleich zu dem Ecto 1. Ich glaube, ich habe das in dem Ecto 1-Thema letzte Woche schon angesprochen. Es gab diese Diskussion, ist der Ecto 1 und der Ecto 1a, ist das derselbe Wagen? Sind das zwei verschiedene Wagen? Ich fand das lustig, auch der Crossrip-Podcast hat das nochmal irgendwie besprochen und ich fand, die haben das sehr schön gesagt. Und zwar hat einer von den beiden hat gesagt, ja, er hat diese Diskussion wahrgenommen. Und für uns war es damals immer ganz klar, dass der Wagen, Ghostbusters 2, am Anfang ist der Ecto 1 zu sehen und später ist der Ecto 1A zu sehen, der ist umgebaut worden, ist aufgemotzt worden, ist gepimpt worden und er war dann der Ecto 1A. Und er hat gemeint, es gibt jetzt neue Fans, die dazugekommen sind, die er jetzt wahrgenommen hätte, die aber der Überzeugung sind, dass das zwei verschiedene Wagen waren. Mhm. Im Real Life, in der Wirklichkeit, waren es tatsächlich zwei verschiedene Autos. Aber im Filmkosmos ist der Ecto 1A, ist der Ecto 1 zum Ecto 1A umgemodelt worden. Also warum ist er jetzt wieder der Ecto 1? Und die trivialste Erklärung ist natürlich, okay, weil der Ecto 1 kultiger ist. Ich muss mich zusammenreißen, weil letzte Woche habe ich die ganze Zeit vom Ecto 1A geredet, wenn ich den Ecto 1 gemeint habe. Es tut mir leid, bitte denkt euch das nachträglich zurecht. Das ist so, wenn man im Erzähldrang ist. Aber dann ist mir noch eingefallen, dass im Videospiel, das war so ein kleines Goodie, wenn man so, da, man konnte da so durch das Hauptquartier laufen. Mhm. Und es gibt hinten im Erdgeschoss ist ja das Büro von Peter, ganz am Ende. Und rechts und links gibt es noch so Türen mit so kleinen Lagerräumchen, wo man durchgucken konnte. Und da sah man zum einen das Leuchtlogo von Ghostbusters 2 rumliegen, das im zweiten Teil über dem Tor hing. Und man sah eine alte Tür von Ecto 1A. Und so zurückgebaute Teile, die da rumlagen, vom Ecto 1A.
Stimmt.
Und es ist halt schon so, in den Comics wird der Ecto 1A zum Ecto 1 zurückgebaut. In dem Videospiel wird der Ecto 1A zum Ecto 1 zurückgebaut. In dem Ectomobil-Buch, das wir zu Rate gezogen haben letzte Woche, heißt es, der Ecto 1A wurde zum Ecto 1 zurückgebaut. Warum auch immer, wissen wir nicht. Wir kennen auch noch nicht den Kontext im Film, ob es vielleicht eine Erklärung gibt, auf die wir vielleicht einfach mal warten sollten. Und viele sagen halt trotzdem, ja, das ist alles nicht offiziell, das sind alles, keine Ahnung, es gehört nicht zum Kanon dazu und bla 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 bla. Aber wir haben ja nun mal nichts anderes.
Richtig.
Weil im Ghostbusters 2 verschwindet der Ecto 1 und es ist nur noch der Ecto 1A zu sehen. Und in allen Medien, das ist ja offiziell lizenziertes Zeug, wird der Ecto 1A irgendwann zurückgebaut. Also, der Ecto 1A ist jetzt zurückgebaut worden. Deswegen sieht er aus wie der Ecto 1. Punkt.
Ausrufezeichen. Ja, weil das ist ja auch ein Gespräch, das dreht sich auch immer im Kreise. Ne? Dann kommt wieder jemand und sagt, ja, aber warum ist das denn so? Ja, wir wissen es nicht. Ja, Gott, lass den Film doch kommen, wenn gut ist.
Wir wissen es nicht. Und die Frage stellt sich halt auch, ist es überhaupt wichtig?
Eigentlich ist das vollkommen egal.
Eigentlich ist es völlig wurscht. Das ist so. Eine andere Frage ist beantwortet worden, über die wir letzte Woche geredet haben, nämlich die Leiter auf der einen Seite ist ja auf die andere Seite verschwunden.
Oh ja.
Zum einen, und 3 Tage lang waren Leiter-Memes total hip im Ghostbusters-Fandom.
Und ich muss auch dazu sagen, ich fand das so irre, wie man sich über so ein kleines Detail so aufregen kann und wie emotional Leute werden können, wenn es um eine Leiter an einem Wagen geht. Das hat mich ein bisschen schockiert auch.
Ja, also auch die Annahme und Unterstellung, dass die bei dem Film nicht wissen, was sie tun.
da musste ich drüber naiv.
Also ja, als ob so ein Fehler dann passiert. Ja. Also das ist ja ein Fehler, der ist ja gleichzusetzen mit, das Auto ist auf einmal blau lackiert. Das ist uns gar nicht aufgefallen beim Drehen. Wie konnte uns so ein Fehler passieren? Nein, also es ist wirklich, also ganz, ganz ernst. Erstmal ist es völlig, völlig wurscht, ob die Leiter jetzt da oder da ist. Zumal, wenn wir sagen, der Ecto 1A wurde zurückgebaut zum Ecto 1, dann kann ja durchaus, das schließt ja nochmal einen Umbau aus. Der Ecto 1A hatte auch selbst gar keine Leiter gehabt. Dann ist die alte Leiter halt anschließend auf die andere Seite gekommen.
Richtig.
Und vielleicht hatte derjenige, der das umgebaut hat, Ray oder so, hatte vielleicht einen Grund dafür.
Was?
Und das führt ja dann zu der zweiten Neuerung, die aufgefallen ist, nämlich dass auf der Beifahrerseite der Rücksitz, dass die Türklinke von hinten nach vorne gewandert ist. Mhm. Auch das hatten wir letztens festgestellt. Woran liegt das? Jetzt ist ein Video geleakt
Ja. Und
es sind Bilder geleakt und wir wissen es jetzt.
Und wir müssen nochmal sagen, falls ihr jetzt hier hingespult habt, Spoilerwarnung. Fette, fette, fette Spoilerwarnung. Wirklich. So.
Ja.
Denn wir fangen mal am besten an. Ihr kennt ja alle noch diesen guten alten Kenner Ecto 1, oder? Über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben im Podcast, wie toll der ist und so.
Der ist toll.
Erinnert ihr euch noch daran? Ich weiß, ich kriege gerade keine Rückmeldung von euch, ist mir egal. Ihr erinnert euch bestimmt noch an diesen tollen Sitz mit diesem kleinen Protonenblaster da dran, ne, der oben auf dem Dach saß. Jetzt stellt euch mal vor, wie geil das wäre, wenn so ein Sitz quasi auf der Rückbank wäre, den man so rausfahren kann mit so einem Protonenblaster dran. Jetzt stellt euch vor, das passiert im Film. Bam! Passiert nämlich.
Ja. Das ist wohl wahr, ja. Also, wir wissen jetzt, dass die Leiter verschwunden ist, dass der Türgriff sich gewechselt hat auf die andere Seite, weil die Tür jetzt eine sogenannte Selbstmordtür ist.
Suicide Door.
Die geht in die andere Richtung auf und ein auf einem Arm befindlicher Sitz kann rausfahren. Ihr habt vielleicht alle, oder einige von euch haben vielleicht damals The Lost World Jurassic Park gesehen, den zweiten Teil von Jurassic Park.
Ja.
Da gibt es eine Jagdszene, in der Jäger hinter den Dinosauriern her sind. Und da fahren auch so Geländewagen. Und auch da fahren so Stühle raus, wo die Jäger dann drauf sitzen und dann halt quasi besser schießen können oder ihre Ziele besser anvisieren können. Und so ähnlich ist das so, kann man sich das vorstellen, bei dem Ecto 1. Der Sitz fährt da so raus und man sieht jemand auf dem Sitz sitzen, der einen Strahler in der Hand hat. Erst haben wir gedacht, es ist vielleicht irgendwie eine Kameravorrichtung oder jemand filmt da was, aber dann war relativ schnell offensichtlich, dass das ein Strahler ist, ein Stuntman mit einem Strahler drauf in der Hand. Und der Kamerawagen ist hinterher gefahren. Also hinten dran war halt ein Auto mit einem Kamerakran. Ja, und dann war tatsächlich auch der Gedanke ganz schnell da. Also ja, das erinnert ja schon ein bisschen an das alte Spielzeug. Ich finde das schön, wenn das so im Nachhinein quasi legitimiert wird durch den Film. Auch wenn das jetzt natürlich eine realistischere Version davon ist. Ja. Ich fände es auch lustig, wenn irgendwie auf das Dach irgendwie aufgegangen wäre und dann wäre dieser Sitz oben rausgekommen.
Ja, ich weiß nicht.
Aber irgendwo ist ja auch das Zeug hin, was dann auf dem Dach noch sitzt.
Ich muss ja sagen, mein erster Gedankengang dazu war ja ein bisschen albern und überzogen. Aber als ich dann dieses Video gesehen habe, fand ich das schon geil. Also im bewegten Bildern, glaube ich, wird das richtig cool sein. Und es hat ja natürlich auch diesen absolut nostalgischen Effekt. Und dann hat es mich auch gefreut, dass man jetzt wirklich den Grund gesehen hat, warum eben die Leiter auf die andere Seite gewandert ist und so.
Mhm, das stimmt.
Das hat mir schon sehr, sehr gefallen, weil es eben auch wieder zeigt, wie durchdacht das Ganze ist. Das ist wunderbar.
Ja. Na, das ist halt, es ist halt auch nicht so ein übertriebenes Science-Fiction-artiges Gadget, das da jetzt auf einmal neu rangedichtet wird, sondern es ist ja schon irgendwie vorstellbar,
ja. Dass
das irgendwie. Also die Frage, ob die Kids das jetzt geupdatet haben oder ob das noch eine alte Erfindung ist, die wir vorher noch nicht gesehen haben, weil wir lang keinen Film hatten. Das werden wir sehen im Kontext des Films. Aber daran sieht man ja auch immer, dass solche kleinen Schnipsel eigentlich jetzt gar nicht so viel spoilern. Ja. Also wie das da jetzt unterzubringen ist im Rahmen der Geschichte, wissen wir alle nicht. Nur dass da halt was passiert. Auf die Action-Szene würde ich gleich zu sprechen kommen, genau über den Sitz ein bisschen reden.
Also ein Detail, was ja in dieser Nahaufnahme, wo man den Wagen von der Seite sieht, auffällt, ist ja, dass da sieht man auch mal diesen Blaster ein bisschen genauer zumindest. Und da sieht man auch, dass es quasi mit diesem Schlauch hinten an den Sitz dran geht. Und das sieht zumindest aus, als wenn da auch so eine Art etwas kompakteres Pack dran gebaut ist.
Mhm. Absolut. Also man sieht definitiv, das ist irgendwie ein Proton-Pack. Ja. Es sieht anders aus als die Packs, die wir bisher kennen. Ja. Also da hängt wohl nicht nur einfach ein gewöhnliches Pack drüber, sondern irgendwas anderes, eigenes. Aber das Bild ist auch zu unscharf, um da jetzt irgendwie mehr erkennen zu können. Ja. Also ich sehe halt, dass der Schlauch woanders ansetzt. Der setzt weiter oben an. Bei dem richtigen Pack sitzt der Schlauch unten.
Genau.
Aber
da hat man sich gut. Vielleicht mein Kater meckert schon wieder, also nicht wundern. Ne?
Kater macht Theater.
Macht schon Theater. Nee, vielleicht hat man sich da ein bisschen von dem Reboot inspirieren lassen. Da war es ja auch so, dass die Kabel zum Pack oben geführt haben. Also die waren nicht nach unten geführt.
Ja, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Also es muss ja nicht auch alles so aussehen wie das Originalpack. Ich gehe auch davon aus, dass die Originalpacks geupdatet werden und irgendwie anders aussehen.
Ja, gehe ich auch von aus. Das ist, ich meine, man muss ja auch immer sehen, wie viel Zeit vergangen ist in dieser Welt. Ja? Also das ist ja nun mal, die Zeit ist ja bei uns vergangen. Und wenn man die alten Recken in dem Film sehen wird, dann weiß man ja auch, wie viel Zeit da vergangen sein muss. Weil das ist ja vollkommen logisch, dass das alles auch irgendwie weiterentwickelt wurde und, keine Ahnung, umgebaut absolut. Wurde. Von daher,
absolut.
Ich gehe auch davon aus, dass die Proton-Packs nicht exakt so aussehen werden, wie wir sie kennen.
Ich nehme an, dass man die Originale irgendwo in der Ecke liegen sieht, ja, oder dass die auch noch zum Zuge kommen am Anfang, so wie das auch bei Extreme Ghostbusters war in der ersten Folge, und dass dann halt irgendwie was neu gemacht, genau, wird. Ich denke schon, dass die neuen Packs sehr, sehr, sehr nach den alten aussehen werden, dass man irgendwie da so eine Evolution nachvollziehen kann. Vielleicht ähnlich wie bei Answer the Call, wo man ja auch die Evolution der Packs gesehen hat.
Sowas könnte ich
also
mir
zum Beispiel
vorstellen.
Im Endkampf sahen die ja ein bisschen anders aus als auf dem Konzert noch. Und irgendwie so einen seichten Wandel, dass die neuen geupdatet werden und die Cosplayer wieder was zu basteln haben.
Ich könnte mir durchaus auch gut vorstellen, dass die halt kompakter geworden sind. Wenn ich das hier jetzt so sehe, dann ist es ja anscheinend möglich, einfach so ein Pack auch in so einer etwas schmaleren, kleineren, kompakteren Bauweise mit einer gewissen Durchschlagskraft eben auch auszustatten. Und das ist ja auch was uns die Comics ja auch inzwischen beigebracht haben.
Absolut.
Dass man ja auch dieses Protonen-Pack, das eben am Arm befestigt wird, das funktioniert auch. Und von daher kann ich mir das auch gut vorstellen. Und irgendwie muss es ja auch so gedeichselt werden, dass die Kids eben selber dann auch irgendwie mit den Packs rumlaufen können.
Das finde ich beim Cosplay immer so witzig, weil auf der einen Seite, es gibt so viele Leute, die sind akribisch hinterher, dass das möglichst filmgetreu aussieht alles. Allerdings würden die Ghostbusters schon seit Jahren nicht mehr so aussehen.
Ja, das ist wirklich so.
Die Anzüge würden sie vielleicht noch tragen, aber ich überlege halt zum Beispiel diese Funkgeräte. Das sind irgendwie 40 Jahre alte Motorola-Funkgeräte. Die würden die niemals heute benutzen.
Ja.
Und im Grunde genommen gibt es genug andere Vorschläge, wie sich das weiterentwickeln könnte. Du hast ja gerade selbst die Comics genannt, wo wir auch kompaktere Sachen haben. Meine Freundin hat dieses kompakte Pack gebastelt, und das ist was ich nachvollziehen kann. Und auch die tatsächliche Physik und die Technik dahinter und so, auf die ja alles in Ghostbusters damals basiert hat, die hat sich ja auch weiterentwickelt.
Ja, eben.
Ja, zum Beispiel dieses rundliche Element unten, das Zyklotron. Kein Mensch benutzt heute in der Physik noch ein Zyklotron, weil heutzutage wird ein Synchrotron benutzt. Das habe ich gelernt mit dem Reboot. Also die haben nämlich ein Synchrotron gehabt. Das ist eine tatsächliche Verbesserung aus der echten Welt. Und deswegen, im Grunde genommen, die Ghostbusters heutzutage würden auch andere Sachen verwenden.
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, es sind immer noch Wissenschaftler, und warum sollten die immer noch auf die alten Sachen setzen und das nie weiterentwickelt haben? Das wird für mich überhaupt keinen Sinn machen und fände ich auch schade, muss ich echt sagen.
Ja.
Denn natürlich möchte ich auch was Neues in dem Film sehen und nicht nur Altbekanntes. Ich meine, das gehört auch dazu, aber es muss halt auch eine geile Mischung sein irgendwo.
Absolut. Es ist ja sogar so, dass von Ghostbusters 1 zu Ghostbusters 2 gibt es so kleine Updates an den Packs. Gut, das ist wahrscheinlich jetzt nicht als filminterne Weiterentwicklung gedacht, aber da sieht man hier, der Schalter ist im ersten Film grau, der ist dann schwarz, und es sind so Kleinigkeiten, und das fällt einem dann halt auf, aber ich kann es mir halt im Kopf als ja, Weiterentwicklung,
ja,
genau, vorstellen halt irgendwie. Und das ist halt, da bin ich wirklich gespannt drauf. Ich hoffe, dass die Originalpacks noch erkennbar sind in dem, was wir neu bekommen, aber es darf schon irgendwie auch was Neues sein.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich denke mal, die alten Packs wird man auch irgendwo sehen oder zumindest eins. Und ich denke mal schon, dass man dann auch eben weiterentwickeltes Equipment sieht. Ich bin zum Beispiel auch mal gespannt, wie es mit dem PKE-Meter aussieht, wie sich das so verändert hat eventuell.
Ja. Ach, sowas wie in Real Ghostbusters, das wäre schön. Das ist mein liebstes PKE-Meter. Fand ich auch damals als Erweiterung, also als das Film PKE-Dings, mhm, irgendwie, das hat er mehr angezeigt und schön. Und im Reboot, das PKE war ja irgendwie daran ein bisschen angelehnt, fand ich immer.
So. Ja, fand ich auch. Also das sah eher am geilsten aus. Sowas in der Form würde ich mir ja wünschen.
Ja, das, ich denke aber auch, dass da irgendwie was kommen wird. Vielleicht verarbeiten sie ein altes Smartphone oder so, aber das ist ja nun,
ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass der Film durchaus so auf zu zeitgemäße Technik verzichten wird. Also ich glaube, so Smartphone-Geschichten und sowas, vermute ich mal, wird man nicht sehen. Das hat man ja im Reboot eigentlich auch nicht gehabt, das muss man ja auch sagen, ne?
Ich glaube, das Reboot PKE, ich glaube, die haben irgendeine eine alte Spielkonsole, ein Gameboy oder ja, so verarbeitet.
Genau, und nee, auch generell, also auch die Falle, da hätte man das ja auch machen können, keine Ahnung. Heutzutage machst du alles über Bluetooth und so, ja. Zack, hast du eine Bluetooth-gesteuerte Falle oder so. Ich kann mir aber vorstellen, dass man das hier auch umgehen wird, dass man wahrscheinlich auch irgendwie bei manchen Sachen auf eine kabellose Technik gehen wird. Aber ich glaube, man wird das vermeiden, dass es zu zeitgemäß ist, weil man ja den Film auch einigermaßen zeitlos halten möchte. Und ich glaube, das ist auch das Beste, das Beste, was du mit einem Film machen kannst, dass du den zwar auch einen gewissen Zeitgeist anpasst von der Struktur und Erzählweise, aber den nicht die ganze Zeit darauf festlegst, dass er nach moderner Technik funktioniert, weil dann ist er in 10 Jahren schon wieder nicht mehr zeitgemäß so.
Ja, so wie diese ganzen Filme von vor 10 Jahren, wo dann die damals aktuellen Handys vorkamen. Ja, genau. Und du guckst jetzt heute an, es ist Steinzeittechnik. Und du fragst dich nur, wann die Protagonisten anfangen, Snake zu spielen oder sowas.
Genau.
Das ist, ja.
Deswegen also.
Nee, aber bei einer Falle, da, ich musste gerade wieder an das Videospiel denken. Das ist ja auch, da sind die ja auch schon kabellos.
Stimmt, ja, hast recht.
Und reagieren dann automatisch, wenn der Geist dann oben drüber
ist. Stimmt, ja. Also ich denke mal, das wird man auch irgendwie aufgreifen.
Ja, mal schauen. Ich bin gespannt.
Ich auch. Ich bin immer gespannter. Und was ich auch spannend finde, ist ja nun mal, dass wir jetzt das sehen werden, was wir eigentlich in The Real Ghostbusters und Extreme Ghostbusters öfter gesehen haben. Und was wir eben auch von dem bekanntesten und mit einem der ersten Promobilder zu The Real Ghostbusters und unseren guten alten Kennerfiguren kennen und da schon gesehen haben, ist ja, dass man eine Verfolgungsjagd mit dem Ecto 1 sehen wird.
Das stimmt. Das stimmt.
Mega geil. Also da freue ich mich drauf.
In dem Video zu sehen. Also sehr spektakulär. Und da möchte ich auch noch mal sagen, letzte Woche, als wir über den Ecto 1 gesprochen haben, da habe ich das gemutmaßt. Ich habe das gewusst. Letzte Woche, ich glaube, als der Podcast rauskam, da ist das Video schon geleakt gewesen. Da wussten wir das schon. Aber als wir es aufgenommen haben, letzte Woche Donnerstag, da war das noch nicht klar. Ja. Und da habe ich an irgendeiner Stelle gesagt, ich muss mich selbst mal wieder loben. Wir haben ja schon mal festgestellt, dass wir hier Propheten par excellence sind.
Ja, allerdings.
Aber ich habe gesagt, der Wagen erscheint mir ein wenig höher gelegt, als es früher der Fall war. Und warum legt man einen Wagen hoch? Wegen einer Action-Szene. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt eine Verfolgungsjagd.
Und
die haben wir jetzt gesehen. Die
kriegen wir, ja.
Ja. Und Timo, sehr gut.
Warte, ich klopfe dir auf die Schulter.
Dankeschön. Ach, das ist doch nicht nötig gewesen.
Hier, der Schokoriegel. Du hast ihn ja, hier komm, verdient. Komm.
Dieses öffentliche Klugscheißen muss auch mal sein. Ach, schön, Schokoriegel. Ich mag KitKat Chunky White.
Ja, hier bitte.
Danke.
Ein virtuelles KitKat Chunky White.
Danke. Also, wenn ihr KitKat Chunky White habt, könnt ihr mir zukommen lassen. Bin ich euch ewig dankbar. Das ist meine Schwäche. Egal. Ja, wir haben auf jeden Fall eine kleine Action-Szene gesehen. Also nicht die Szene selbst, sondern wie es inszeniert wird, ein paar Sekunden. Ja. Der Wagen schießt los, mit dem Sitz ausgefahren. Jemand sitzt auf dem Sitz. Er kollidiert fast mit einem anderen Wagen, der irgendwie mit einem Polizeiauto oder einem Sheriffwagen, glaube ich.
Ich vermute, dass es das war zumindest der erste Gedanke, dass es der Sheriffwagen ist, aber es könnte auch nur ein Wagen sein, der irgendwie oben noch so ein Gerüst oder so eine Reling oder sowas drauf hat.
Ich glaube, es ist ein Sheriff-Stern vorne drauf gewesen. Ja, also ich will meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, aber ich glaube, es ist ein Polizeiwagen gewesen. So ein großer. Bin mir relativ sicher. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, da gibt's fast, also derjenige, der da auf dem Stuhl sitzt, der knallt fast frontal gegen das Auto, dann weicht der Ecto aus im letzten Moment. Und es gibt eine Explosion auf dem Dach dieses Autos, des anderen Autos.
Genau.
Da kommt irgendwie Pyrotechnik zum Zuge. Und wir wissen nicht genau, was da passiert, weil die Effekte sind ja noch nicht drin. Was meinst du, was könnte da passieren?
Also Ich könnte dir jetzt die ganze Szene irgendwie erklären als Theorie, wenn das spannend genug ist.
Ja!
Also, meine Theorie ist ja, und da schließe ich an das an, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir jetzt mal davon ausgehen mit dem grünen Schleim und dem abgebissenen Schild, dass wir hier Slimer wiedersehen, wird es wahrscheinlich wirklich so sein, dass der irgendwie durch die Schuld der Kids irgendwie entkommt, wie auch immer, und dann on the loose ist, wie man auf Deutsch sagt. Und die Kids sich dann eben spontan den Ecto 1 schnappen, diesen alten Verrosteten, und versuchen, den wieder zu fangen. Und die sind ja nun mal nicht besonders geübt. Das wurde ja übrigens auch schon gesagt von dem Yurik. Der hat ja gesagt, dass die Kids, als er die Szene beschrieben hat, da gab es ja dieses Meeting am 1. August mit den Leuten der Stadt. Und da hat er ja schon ein bisschen was drüber gesagt. Und er meinte,
sehr schön.
Und er meinte auch, dass die Kids ja nun mal keine Erfahrung mit dem Wagen haben. Es sieht ja auch aus, als würde Finn Wolfhard dann, also sein Charakter, den Wagen steuern und der Charakter von McKenna Grace dann hinten auf diesem ausklappbaren Sitz sitzen. Und dementsprechend werden sie ja auch so chaotisch fahren und sie werden auch das Equipment noch nicht besonders gut bedienen können. Und dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch massig daneben schießen und Schaden in der Stadt anrichten. Und so wird es dann wahrscheinlich in der Szene auch passieren, dass sie dann eben diesen Wagen da trifft und sie dann eventuell gestoppt werden vom Sheriff.
In bester Ghostbusters-Tradition werden diejenigen, die hinter den Geistern her sind, mehr Schaden anrichten als die Geister selbst.
Das ist nämlich auch ganz die Vermutung, die ich haben werde. Also wahrscheinlich hat Slimer oder der Geist, wer auch immer da jetzt quasi rumfliegt und Sachen annagt, wird wahrscheinlich längst nicht so viel Schaden angerichtet haben.
Ja, es ist lustig, dass du da eine ganze Szene schon draus entwirfst aus dem, was wir da haben. Also so weit habe ich noch gar nicht gedacht, aber klar, es fügt sich irgendwie so zusammen.
Ja, es ist halt irgendwie so das Kopfkino, das sich dann so ein bisschen anwirft. Das kann natürlich auch sein, dass das kompletter Bullshit ist, den ich jetzt hier erzähle. Das ist jetzt, aber das ist halt das, was wir aus dem machen könnten, was wir so gerade geliefert kriegen.
Also wenn es so ist und es ist wirklich so, dass die vielleicht, das Slimer vielleicht in so einem Bottich, in so einem Ding gefangen gehalten wird wie im Videospiel und er wird aus Versehen rausgelassen und sie verfolgen ihn mit dem Auto und er wird ja noch nicht irgendwie, er ist ja nicht der Endgegner oder sage ich einfach so, das wissen wir glaube ich alle. Dann ist es vielleicht das Äquivalent zu der Szene im Hotel im ersten Teil und zu der Gerichtsszene im zweiten Teil. Dass es nur nach der halben Stunde dann quasi du zu diesem Punkt kommst.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Das war interessant. Das ist unglaublich. Der Film überrascht uns gar nicht. Pass auf, wir liegen mit allem richtig am Ende.
aber das wäre ja auch so eine Sache. Ich glaube, so einen Punkt brauchst du auch in einem Ghostbusters-Film. Also, dass der jetzt exakt die gleiche Struktur verfolgen wird, das, glaube ich, können wir uns alle abschminken. Und das möchte ich auch nicht haben, persönlich. Der soll ruhig eigenständig sein, aber es gibt so gewisse Elemente, die braucht so ein Ghostbusters-Film. Und was liegt da näher als eben so eine Szene, wie quasi das Team oder ein neues Team so in die Action reinrutscht?
Ja. Absolut, ja. Also, da schlägst du ja wirklich mehrere Fliegen mit einer Klatsche. Erstmal etablierst du dieses neue Team, die dann irgendwie ihren Weg finden, die zum ersten Mal eine Action inszeniert werden. Dann hast du gleichzeitig dieses kultige Symbol, das sie benutzen, nämlich den Wagen. Ja. Und den Slimer vielleicht verfolgen. Vielleicht auch nicht. weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall interessant. Ja, und die Frage, die ich an dich hatte, hast du schon vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, was von wem du glaubst, dass er da auf diesem Protonenfeuerstuhl sitzt.
Ich wusste, dass du die Frage stellst.
Aber der Typ, der hinter dem Steuer sitzt, der sieht tatsächlich auch ein bisschen aus wie der Stuntman von Finn Wolfhard.
Ja.
Den man nämlich vorher auch schon geleakt gesehen hat in irgendeinem Foto, der so ganz anders aussieht, genau. Aber der hat irgendwie so eine billige Langhaarperücke auf.
Billige Langhaarperücke.
Also es wurde auch gesagt, dass die Schauspieler selbst nicht vor Ort sind. Also die Autogrammjäger sollen sich da keine Hoffnung machen. Das ist alles nur Stunt-Personal.
Aber das macht halt am meisten Sinn, ne? Dass das die beiden sind, finde ich.
Ja, ich meine, sie kommt ja wahrscheinlich gar nicht ans Gaspedal.
Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 kann ich mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen technikaffiner sein wird. Stand das nicht auch in ihrer Charakterbeschreibung, dass sie da so ein bisschen...
In der Charakterbeschreibung einer der Figuren stand, es ist ein junges Mädchen und sie hat Ahnung.
Ja, dann wird das ja sie sein, schätze ich mal. Und finde ich, ist es auch naheliegend, dass sie sich mit dem Equipment ein bisschen mehr beschäftigt und da vielleicht auch ein bisschen sich das mehr zutraut, dass sie das in die Hand nehmen kann.
Ja, und er hat längere Beine, also fährt er das Auto.
Richtig.
Ja. Ich finde es auch schön, du hast das schon gesagt, dass das irgendwie viel, dass die halt irgendwie mit dem Auto nicht so klarkommen, aber wie das da beschrieben wird, dass die da über Bordsteine jagen und sehr schön. Solange die den Ecto 1 nicht komplett zu Schrott fahren, ist das ja alles.
Ja, wer weiß. Das war ja auch schon eine Theorie, die wir auch mal hatten, oder wo wir mal drüber grob gesprochen haben, außerhalb des Podcasts, dass es ja durchaus auch sein kann, dass sie das Ding wirklich zu Schrott fahren und dann dementsprechend eben so ein neuer Ecto 1A oder Ecto 2 oder Ecto 3 oder Ecto 5000, was auch immer, gebaut werden muss. Mhm. Und wie gesagt, es gab ja durchaus Leute, die behauptet haben, sie wüssten oder sie hätten irgendwie schon Konzeptbilder gesehen oder wie auch immer, dass es einen neuen Ecto 1 geben wird, der twisted aussehen wird und auch neue Packs, die twisted aussehen. Ne? Also, das gab es ja auch schon, von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie das Ding halt komplett kaputt schrotten.
Ja, das ist aber so eine Sache. Also ich glaube, das ist kompliziert, dem Publikum, dem nostalgischen Publikum näher zu bringen. Es ist ja sowieso, ich könnte mir vorstellen, viele tun sich sowieso schwer mit diesen jugendlichen Hauptdarstellern. Und wenn die dann dafür verantwortlich sind, dass der Ecto 1 kaputt geht, das ist wahrscheinlich nicht die weiseste Entscheidung. Also wenn der Ecto 1 kaputt geht, dann wäre es, glaube ich, am besten, wenn er irgendwie zerstört würde durch irgendeine eine geisterhafte Macht oder so.
Ja, oder so. Also, aber ich denke mal, darauf wird es auf jeden Fall hinauslaufen, dass der Ecto leider sein Leben lassen muss. Aber das ist so ein bisschen dieses Transformers-Phänomen. Ich habe letztens ja mal wieder diese wunderschöne Doku-Reihe The Toys That Made Us gesehen. Und da wurde ja auch über diesen Zeichentrickfilm gesprochen, den es mal gab. Und da haben sie ja auch komplett die alte Riege einfach mal sterben lassen. Also Optimus Prime wurde ausgelöscht, der ist gestorben und so, einfach um diese neuen Figuren einzuführen. Und das war zu der Zeit total radikal, aber hat ja durchaus seine Berechtigung gehabt und seinen Effekt und so, ne? Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass das Alte eben, also nicht, dass jetzt alte Figuren sterben müssen im Film, das meine ich jetzt nicht, aber dass eben dieses Alte einfach vernichtet werden muss, damit das Neue Platz haben kann und was Neues eingeführt werden kann.
Ja, aber das wäre mir ein bisschen zu platt. Also das kann man machen in Spielzeugserien, wenn man neues Spielzeug verkaufen will. Aber nicht so radikal. Nicht so radikal.
Ja, aber man kann das ja schon so ein bisschen, also das würde ich auch Jason Reitman durchaus zutrauen, dass er da einen guten Weg gefunden hat, das in Szene zu setzen. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich meine, irgendwie, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, das wird jetzt ein neues Team und in Zukunft werden das halt so die neuen Ghostbusters, die wir in Aktion sehen werden, vielleicht auch in neuen Filmen, neuen Serien, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach ganz schlicht den Ecto 1 einfach mal wieder aufmotzen. Ich meine, das ist eine alte Schrottkarre, sieht man ja auch hier. So sehr ich den Wagen auch liebe und so sehr wie das Symbol ist, aber irgendwie muss man da halt auch was Neues mitmachen. Genau Also, mit den Proton-Packs auch.
Mein Vorschlag wäre halt tatsächlich gewesen, dass der irgendwann sein Ende findet. Idealerweise durch irgendein Monster und nicht durch diese Youngsters. Weil dann sind die Youngsters in der Lage, die Schweine haben das Ecto-1 kaputt gemacht, aber es ist so ein kultiges Auto.
Ja.
Zusammen mit dem Publikum das halt sagen können. Und dann vielleicht irgendwie ein neues Auto eingeführt wird, was eine Mammutaufgabe sein wird. Das haben wir vor 3 Jahren gesehen. Ich meine, welches Auto soll dieses Erbe antreten? Es gibt einfach kein Auto, das so schön aussieht. Mhm. Egal, welches du rauspickst, es wird immer jemand sagen, das ist aber nicht so toll. naja, gut, das ist schon schwierig genug. Und ich fände es schön, wenn der alte dann am Ende dann nochmal so komplett restauriert wird. So übrigens auch mit dem Originalwagen passiert, der bei Sony steht. Und er dann auch in diesem Filmkosmos vielleicht irgendwie so einen Museumsplatz zugewiesen bekommt.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ne?
Das fände ich das Schönste, dass man am Ende sagen kann, oh, okay, da ist er wieder und sieht wieder schön aus. Und da, wo er steht, ist er auch sicher und da passiert jetzt nichts mehr mit.
Ja, aber das, da merken die Zuhörer auch schon, da haben wir doch etwas verschiedene Sichtweisen, weil ich würde mir tatsächlich schon einen etwas radikaleren, in Anführungszeichen, Ansatz wünschen, einfach weil ich eben auch finde, dass das halt auch mal irgendwie ein bisschen aufgefrischt werden muss und es nötig ist, dass man hier auch was Neues mitmacht mit der Marke Ghostbusters, einfach damit es nicht immer nur einfach dieses alte Franchise bleibt, was man noch von früher kennt, was dann halt wie Merchandise am Leben gehalten wird. Und ich finde schon, das braucht auch mal frische Ansätze. Gleichzeitig sehe ich ja aber auch, dass man halt gewisse Sachen beibehalten muss und so, damit man sich halt die alten Fans nicht verprellt. Aber ja, ich finde es immer schwierig, wenn man da halt so Kompromisse eingehen muss. Und ich hoffe, dass das nicht zu viel wird.
Naja, es ist ja, was heißt Kompromiss? Es ist ja nicht, du hast ja dann dein neues Auto, mit dem gearbeitet wird, mit dem du später dann in Fortsetzungen arbeiten kannst. Nur für die Fans ist halt der alte Wagen sicher irgendwo stehen und der muss ja keine Rolle spielen dann mehr. Wir wissen, okay, der hat sein Ende im Museum gefunden und da fristet er bis zum jüngsten Tag. Aber zu radikal muss es auch nicht sein. Das Franchise war vor 3 Jahren schon mal radikal und wagemutig bis zum geht nicht mehr und ist bös Bruch gelandet. Also ich denke, da sind genügend radikal frische Ansätze, eben mit diesen Jugendlichen, eben mit dem Ortswechsel und mit dieser neuen Struktur, die es wahrscheinlich haben wird. Also ich glaube, das ist gerade radikal genug jetzt. Mhm. Also man muss die Alten auch nicht zu verschrecken, denn was dann passieren wird, das haben wir gesehen. Und unterschätze nicht den Ecto 1.
Ja, das. Also aber ich glaube eh, dass generell der alte Film, das Reboot halt eh den Fehler gemacht hat, komplett die alten Filme außen vor zu lassen, wollte was Eigenes sein und war tonal halt dran vorbei. Und das ist ja mit dem Film hier offensichtlich nicht der Fall.
Ja, das ist halt ein Extrem gewesen. Aber auch so fand ich ihn sehr gewagt. Das Publikum war da noch nicht so weit. Ja. Wie auch immer. Wir werden sehen, was passiert.
Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich habe auch gerade das Gefühl, wir sind jetzt in so einer Phase, wo wir relativ viel Leaks erleben und immer wieder Neues erfahren vom Set. Und das, also finde, jetzt scheint es spannend zu werden. Wir hatten ja, als der Dreh begonnen hat, hatten wir darauf spekuliert, dass wir jetzt viel, viel mehr sehen werden, viel mehr zu berichten haben werden. Und das hat sich ja erst gar nicht so richtig eingestellt. So. Mhm. Ne? Und jetzt sind wir in der Phase, die wir uns zu Beginn so gedacht hatten.
Das stimmt, ja. Es war ja am Anfang war das ja relativ still.
Ja, wirklich.
Ist nichts mehr. Da ist nichts mehr großartig passiert. Nee und ich finde das so schön. Mit dem Auto, im ersten Moment war ich, das sind zu viele Gefühle, ich weiß gar nicht, wohin ich wollte oder so. Ich fand's cool. Und dann irgendwann kam so diese Verbindung mit dem alten Spielzeug Ecto 1. Mhm. Vielleicht interpretiert man die auch ein bisschen rein, aber ich denke dann auch wieder nicht. Ich glaube schon, also dass Jason, als die diese Spielzeuge rauskamen, war der 9 Jahre alt. Da habe ich mal nachgeschaut und das ist schon irgendwie schon das richtige Alter. Ja. Ich denke, da ist vielleicht, das ist vielleicht so ein kleiner versteckter Hinweis für uns.
Da gehe ich auch ganz stark von aus. Also ich denke mal, man wird mit dem Film auch massiv Fanservice betreiben.
Ja, das glaube ich.
Da fällt mir gerade ein, kennst du eigentlich diesen Artikel? Ich muss den Link nochmal heraussuchen. Da bin ich letztens drüber gestolpert, als ich gegoogelt habe. Der Titel war, warum Ghostbusters 3 eine filmgewordene Midlife-Crisis wird. Wo ich so dachte, was?
Oh, ich glaube, das ist älter, oder schon?
Ja, ich glaube, das kam so nach dem Teaser so ein paar Wochen raus. Aber ich habe den Artikel nie gelesen und mich erschreckt diese Überschrift und ich frage mich, wie man jetzt oder zu der Zeit schon so einen Artikel schreiben konnte. Der ist ja wirklich so lang, spricht diverse Punkte an und du fragst dich die ganze Zeit so, irgendwie so Junge oder Mädel, wer auch immer, warum? So, warum? Wie komme ich darauf, so einen Artikel zu schreiben? Was muss ich denn für einen Hass auf dieses Franchise haben, dass ich jetzt schon, obwohl es gerade mal einen Teaser gab und zu der Zeit sonst gar keine Informationen, wie komme ich dann darauf, so einen Artikel zu schreiben? So.
Das war ja am Anfang, die Medien haben am Anfang sehr, sehr, sehr anti-reagiert darauf, dass das keine Fortsetzung des Reboots ist.
Ach, fand ich krass, also es ist unglaublich.
Also ja, also das ist eine Zeit, in der wir nur mit Extremen zu tun haben. Das fällt mir immer wieder auf. Es sind alles intensive Gefühle, es muss alles extrem sein. Und als das angekündigt wurde, war die erste Reaktion von allen, ey geil, von den Fans und so. Und dann haben die Medien reagiert. Ich habe ganz viele Artikel im Internet gelesen, von irgendwelchen Zeitungen und so, wo die gesagt haben, okay, das ist ein Einknicken, oder ein Geständnis des Scheiterns, des Reboots und schade, dass sie jetzt irgendwie das machen und statt das andere weiterzuentwickeln und bla 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 bla. Es war ganz, 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 ganz viel Anti.
Ja, man muss das aber auch immer mal so bewerten. Also, wie gesagt, das Reboot fand ich auch super. Ich mag den Film immer noch sehr gerne, aber man muss halt auch einfach mal in sich selber reinhorchen. So, ne? Wenn du jetzt jeden Ghostbusters-Fan und Kenner fragst, was würdest du dir lieber wünschen? Eine Fortsetzung der alten Filme oder würdest du dir eine Fortsetzung von dem Reboot wünschen, das vielleicht eine Kurskorrektur vornimmt? Wird dir jeder, garantiert jeder sagen, ich möchte eine Fortsetzung der alten Filme. Fertig aus. Ach komm, Timo. Nee.
Das weiß ich besser.
Wieso? Jetzt bin ich ja gespannt.
Ja, also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, und ich bin auch einer davon, wir freuen uns auf diesen dritten Teil, den regulären. Aber im ersten Moment, als das passiert ist, waren viele irritiert. Also zum Beispiel ein Freund von mir, der Chef von den holländischen Ghostbusters ist, der hat gesagt, ich finde das schade, das war damals sehr radikal und ich habe auch 30 Jahre auf Ghostbusters 3 gewartet, aber der kam einfach nicht, dann ist was Neues passiert und dann habe ich mich darauf eingelassen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass mir das Spaß macht und dass ich das auch liebe und dass ich das Moderne daran liebe und dass ich das toll fände und das ist das ein neuer Ast, der sich gebildet hat bei dem Baum, den ich gerne weiter erforschen würde. Und es war klar, in dem Moment, wo Ghostbusters 3 kam, ist die Tür zu. Mhm. Es ist klar, dass Sony das aufgegeben hat. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei Comics oder so. Irgendwann mal. Aber die bauen jetzt wieder auf dem Klassischen auf. Und es gab durchaus Leute, die gesagt haben, okay, bevor ich mich jetzt darüber freuen kann, bin ich erstmal eine Weile irritiert und muss mich innerlich sortieren. Weil ich die Mädels eben sehr, sehr mochte. Und ich war auch irritiert am Anfang, eben weil das so aus dem Nichts kam. Und ich ja tatsächlich auch gedacht habe, ich habe nicht mit einer Fortsetzung von dem Reboot gerechnet, weil es eben nicht gut gelaufen ist. Aber ich dachte, das war das allerletzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und es war halt gleichzeitig auch so ein Statement, so, Reboot ist gescheitert, die Tür ist jetzt zu. Bäm. Und diese Irritation habe ich durchaus auch gespürt. Das ganz ehrlich. Und ich finde es auch schade. Also so viele Leute mochten es nicht. Ich mochte es. Ich finde es schade, dass das da jetzt nichts mehr kommt auf Kosten von der konventionelleren Fortsetzung. Hm.
Also ja. Ich mochte den Film auch. Wie gesagt, da braucht man sich ja auch noch unseren Podcast anhören über den Film, wie sehr wir den auch mögen. Aber für mich war klar, dass das nicht weitergeführt wird und dass auch nichts komplett Neues kommen wird. Denn wir haben immer mal wieder Aussagen gehabt von Ivan Reitman, der zwischendurch gesagt hat, ja, seine Aufgabe ist jetzt, das irgendwie zusammenzuführen, wo ich mir immer gedacht habe, naja, wie willst du das denn zusammenführen? Das geht nicht. Und es ging immer mehr dahin, wir wollen wieder zum Alten hin, zu der alten Welt und so. Und von daher hat mich das jetzt auch gar nicht überrascht. Also mich hat es generell überrascht, dass ein neuer Film kommt, aber mir war auch relativ klar, dass das nicht mehr fortgesetzt wird, so wie wir es jetzt 2016 gehabt haben. Weil dazu hat es halt wirklich leider zu viel Gegenwind bekommen und ist halt leider, muss man ganz klar sagen, eben in dem Sinne schon gescheitert. Und klar ist das scheiße gewesen und dieser ganze Hass, der da hochgekocht ist, war auch so unberechtigt und so dumm und bescheuert und weiß ich nicht, also Fans sind manchmal echt eine Pest, ja. Muss man auch ganz, ganz offen sagen, das siehst du im Star Wars Franchise genauso und das ist in jedem Franchise, sobald irgendwas Neues gewagt wird, dann zeigt sich immer, wie offen die Fans sind. Aber ich kann es halt auch vollkommen verstehen, dass man sagt, nein, wir setzen das nicht fort und wir lassen das so, wie es
Ja, ich meine, es war klar, wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt gar nichts gerechnet. Es war halt einfach dieses Statement, das dahinter auch stand, diese Mädels siehst du jetzt nicht wieder. Und die habe ich halt wirklich gemocht. Gerade den Kristen Wiig-Charakter, also Aaron Gilbert und die Holtzman, hätte ich gerne wieder gesehen. Toll.
Ich fand
gefunden. Auch wenn ich den Film nicht so gut, natürlich nicht so gut fand, wie die echten Ghostbusters-Filme.
Die echten Ghostbusters-Filme, auch schön. Nee, ich glaube auch, dass das viel erfolgreicher gewesen wäre, hättest du die gleichen Figuren, die gleichen Schauspielerinnen genommen und hättest da Jason Reitman dran gelassen und der hätte zu der Zeit schon einen Film gemacht und hätte das an den alten anschließen lassen mit dem alten Cast und so. Ich glaube, wenn das tonal dann auch ein bisschen mehr in die alten oder in Richtung der alten Filme gegangen wäre, wäre es viel erfolgreicher gewesen.
Ich bin dieses Ivan Reitman hat ewig ein Problem gehabt. Das war sein größtes Problem. Und durch diese Sony-Leaks, durch die ich mich alle gelesen habe, weiß ich halt auch, dass das im Hintergrund heftig diskutiert wurde. Er wollte nicht, dass es ein Reboot ist, das die Ereignisse der ersten beiden Filme ausschließt. Deswegen, ich glaube auch, dass es von seinem Sohn her jetzt irgendwie so gedacht ist, so, hat mein Vater so beschäftigt, dem verschaffe ich jetzt Genugtuung, weil ich bin in der Situation, in der Position, das zu machen. Das hat man ja auch gesehen in diesem rührenden Moment, wo er da saß und sein Vater fing an zu weinen.
Oh, das fand ich auch so schön, diesen Moment.
Und er hat ihn dann in den Arm genommen und hat gesagt, ja, ich mach's eigentlich für dich. Er hat gesagt, ich mach das für euch, aber am meisten mache ich's für meinen Vater. Schöner Moment. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie gestellt war, weil Ivan Reitman ist kein Schauspieler, kein guter.
Nee. Ich habe den auch noch nie so bewegt und gerührt gesehen in dem Moment. Und wow, das fand ich auch echt, das wirkte halt so echt und das waren halt die echten Gefühle, die er da hatte in dem Moment. Und ich finde das aber auch schön. Ich glaube Jason das auch, dass er das hauptsächlich macht für seinen Vater, der nun mal auch inzwischen relativ alt ist. Und ich glaube, dass das für ihn ein Riesenwunsch ist, der da in Erfüllung geht.
Ich denke auch. Das ist weil er war ja auch jemand, der sich eigentlich immer dagegen ausgesprochen hat. Und ich denke, das ist jetzt einfach. Jetzt hat er sich seinen Ruf erarbeitet, da muss sich keine Sorgen mehr machen, sich da irgendwie aufzustellen. Und jetzt kann er da halt auch mal in die Vollen gehen und so einen Effektfilm machen. Vielleicht ist es auch gut. Danach hat er irgendwie, wenn das gut läuft, hat er dann wieder so einen Karriere-Boost.
Ja, eben.
Auf jeden Fall, das war halt so das, was der Ivan Reitman am doofsten fand, dass das irgendwie so ein neuer Ansatz ist. Aber genau der Punkt hat mir unglaublich geholfen. Ich bin so froh, dass dieses Reboot nicht Teil von der normalen Ghostbusters-Serie ist. weil so konnte ich das für mich als was völlig Gesondertes sehen. Diesen veränderten Stil, mhm, der auch ein bisschen bunter und übertriebener war, das war kein Problem mehr, weil das hat sich nicht gebissen mit den alten Filmen. Und so konnte ich mich komplett drauf einlassen. Das steht ja für sich, ist ja kein Problem. Und außerdem bin ich noch froh, denn wenn das damals ein Teil gewesen wäre von dem bekannten alten Filmkanon, hätten wir jetzt diese geile Fortsetzung nicht, die jetzt ins Haus steht.
Ja, das stimmt schon.
Ja, weil es wäre ja nicht möglich gewesen, das mit diesen neuen Figuren zu erzählen, wenn wir schon vorher gesagt hätten, okay, dass diese Mädchen, die Damen sind die Töchter der Original-Ghostbusters oder was, ja, auch immer dann halt. Ja, deswegen, ich bin so froh um das Reboot. Erstmal, weil es mir damals Spaß gemacht hat, macht mir immer noch Spaß. Ich habe die Figuren geliebt. Ich mag es für das, was es ist. Und ich bin froh, dass es, so blöd das auch klingt, dass es jetzt nicht so erfolgreich gewesen ist, weil dadurch ist die Tür geöffnet worden für diesen neuen Film.
Ja, deswegen. Und das hat ja Jason auch zu Paul Feig gesagt beim Fanfest, ne? Dass er hat ihm ja gedankt dafür, dass er diese Tür eingetreten hat und da durchgegangen ist und eben mit seinem Film bewiesen hat, dass jeder ein Ghostbuster sein kann und dass er für ihn quasi jetzt auch eben der Grund ist, warum er das machen kann, so die Kids dann eben zu zeigen und die dann schon auf Geisterjagd zu schicken. Und deswegen, ja, muss man Paul Feig auf jeden Fall Respekt zollen dafür, egal wie man den Film jetzt findet, ob man meint, dass der gelungen ist oder nicht. Aber überhaupt diesen Mut zu haben, zu sagen, nee, ich mache da was Eigenes draus, so, das ist schon, finde ich, schon bewundernswert. Irgendwo.
Ja, ich glaube, er war eher naiv als mutig, als er damals angefangen hat mit Answer the Call.
Ja, ich finde aber, ein gewisser Mut gehört da auch zu. Also natürlich kannst du naiv sein, aber kannst dich natürlich auch einschüchtern lassen und sagen, nee, weiß ich nicht, lieber nicht. Aber er hat es halt durchgezogen und das finde ich schon klasse. Also
Er kann ja aber auch nicht mehr Nein sagen, wenn er den Vertrag unterschrieben hat. Und den hat er ja ganz am Anfang unterschrieben. Da kannst du nicht einfach sagen, so, jetzt höre ich auf. Du musst es durchziehen. Ich glaube, er hat tatsächlich nicht gerechnet mit diesem enormen Hass, weil Reboots wurden viel gedreht. Die kamen und gingen und so wie Robocop jetzt zum Beispiel. Und kein Schwein hat danach gekräht oder hat sich aufgeregt. Vielleicht haben ein paar Nerds im Internet gesagt, gefällt mir nicht oder gefällt mir doch. Pff, egal. Aber diese enorme Ablehnung, naja, ist ja auch egal.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich sehe, denk mal an das Reboot von 21 Jump Street zum Beispiel. Ne?
Habe ich nicht gesehen.
Das ist überragend gut und das kommt ja auch bei den Leuten an und soll ja auch noch fortgesetzt werden. Dann gab es ja auch noch einen zweiten Film dann noch und jetzt soll noch ein dritter und vierter eventuell kommen. Da war ja auch ein Crossover mit den Man in Black geplant, worüber ich mich persönlich sehr gefreut hätte. Also das zeigt ja auch, du kannst eigentlich mit so Reboots auch echt einen Treffer landen, ne? Aber ja, ich glaube, bei Ghostbusters ist es halt aber auch wirklich speziell, weil das so, weiß nicht, bei so vielen Leuten so eine Herzensangelegenheit ist.
Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied. Das eine, was 21 Jump Street ist, eine alt gewordene 80er-Jahre-Serie, die wird nicht mehr so geliebt. Damit kannst du ruhig Schindluder treiben, sage ich jetzt mal, und dann eine Komödie draus machen.
Schindluder?
Ja, ist so. Also der ist ja vom Stil ganz anders. Das alte war ja, glaube ich, mehr so eine ernsthafte Teenie-Serie gewesen, damals mit Johnny Depp. Und das ist ja ein Slapstick.
Ja, dann. Naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber also so ernst hat sich die alte Serie auch nie genommen. Und ich möchte nicht zu viel verraten, guck's auf jeden Fall. Aber es gibt auch im Schlussteil einen sehr schönen Seitenhieb auf die alte Serie. Ganz hervorragend.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall denke ich, das ist nochmal was anderes. Es ist.
Ja, das schon, klar.
Ja.
So ist es.
So ist das. So. Jetzt habe ich alles diskutiert, was auf meinem Zettel steht.
Mhm. Ja, ich hätte jetzt auch nichts mehr zu sagen.
Dann kommen wir zu einem Ende.
Genau.
So ist es. Wunderschön. Siehst du, ohne irgendein Thema der Woche, nur mit News, schon wieder auf 2 Stunden geschafft, geht auch.
Nächstes Mal machen wir 4 Stunden mit News.
Ja, und dann kommt überhaupt nichts. Dann sitzen wir 4 Stunden da rum und können
auch Däumchen das kriegen drängen. Wir hin.
Ja. Oh. Sehr schön.
Ja.
Gut, dann verabschieden wir uns von euch.
Ja, ich auch.
Na, ich habe ja gesagt, wir.
Ja, deswegen habe ich das trotzdem gesagt, weil ich es kann.
Ach so. Na, du bist ja ein Stromer.
Ein Stromer. Ich dachte, du sagst ja Strohkopf.
Nein, du bist ein Stromer.
Na gut. Ja, liebe Leute, dann hören wir euch. Nee, Quatsch, ihr hört uns nächstes Mal. Beim spektralen Radio
im deutschen Radio.
Rundfunk. Rundfunk.
Das war die Hymne des deutschen Rundfunk.
Rundfunk, genau. Dann würde ich sagen, okay. Sagen wir jetzt wieder parallel Tschüss, oder?
Okay, ja, ja.
Also 3, 2, 1. Tschüss! Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.